Es soll um diese Broschüre gehen, die wir in den letzten Jahren rausgebracht haben. Gesundheit, ein Gut und sein Preis. Okay. Warum haben wir uns überhaupt mit Gesundheit beschäftigt? Wenn man Gesundheit hört, dann denkt man im Zweifelsfall an sich und seine eigenen Beschwerden. Und der Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit, ist ja darin rational, dass er die Banalität trifft, dass die eigene Physis und Psyche die Voraussetzung für alle Zwecke ist, die man sich so setzt. Deswegen kümmert man sich selber drum, soweit es private Mittel und Umstände zulassen, um gesund zu bleiben oder es wieder zu werden. Soweit, so klar und eine gute Sache. Wenn es damit sein Bewenden hätte, würden wir uns zur Gesundheit nicht äußern. Allen Akteuren, Patienten, Ärzten und Sozialstaat ist da aber an allen Ecken anzumerken, dass die Gesundheit zwar als Privatsache behandelt, betrachtet und organisiert ist, dass das aber eine ziemlich paradoxe Angelegenheit ist, weil die Leute gar nicht zufällig an irgendwas krank werden, sich halt mal den Fuß brechen, Erkältung einfangen oder ärgerlicherweise eine Erbkrankheit mit sich rumschleppen, sondern dass die Gesundheit der allseitige gesellschaftliche Verschleißartikel ist. Ihre Ruinierung gehört notwendig zu diesen Verhältnissen dazu. Dazu, wie der Alltag organisiert ist, also zur Lebensweise des modernen Menschen. Und die modernen Volksseuchen werden von der Medizin daher auch nicht zufällig als Zivilisationskrankheiten bezeichnet. An diesen Krankheiten laboriert die Menschheit bei uns massenhaft und dabei werden die Leute dank den Fortschritten der Medizin immer älter. Gut, es ist ja nicht so, dass es an den vielen Kranken, an den ungesunden Lebensverhältnissen keine Kritik gäbe. Es gibt sogar jede Menge Kritik. Viele kritische Leute, auch die Mediziner selber, sagen, Stress macht krank, manche gar, die Leistungsgesellschaft macht krank, ganz Radikale sagen, das liegt am System. Und linke Kritik lautet, Gesundheit darf keine Ware sein. Früher, die Elternsemester erinnern sich, gab es sogar mal eine Gesundheitsbewegung. Die war sowas wie die Friedensbewegung oder die Umweltbewegung. Da gab es Ärzte, Patienten oder einfach nur kritische Bürger, die waren unzufrieden damit, wie sich um Gesundheit und Krankheit gekümmert worden ist. Ihre Kritik hatte den Tenor, dass sich zu wenig um Gesundheit gekümmert wurde. Seitens der Ärzte, die denken nur ans Geld. Beutelschneider und Kurpfuscher. Seitens der Leute, die haben kein ausreichendes Bewusstsein von der Wichtigkeit der Gesundheit. Der Staat vernachlässigt die Kontrollen der Vorschriften, die sich um Gesundheit sorgen. Auch am Arbeitsplatz wird zu wenig auf Gesundheit Rücksicht genommen. Und die Medizin ist nur auf die Schulmedizin fixiert, vernachlässigt alternative Ansätze. Das Gemeinsame der verschiedensten Wortmeldungen war und ist lauter Forderungen, dass sich angesichts der vielen Kranken im Land mehr und besser um Gesundheit gekümmert werden müsste, dass die Leistungen vorenthalten werden oder mangelhaft sind. Das ist der Tenor der Kritik. Grund der Krankheit ist, dass sie nicht ausreichend verhindert wird. Dass Gesundheit nicht ausreichend wiederhergestellt wird. Das ist ziemlich tautologisch. Dann wird es auch sehr geschmäcklerisch, je nach politischem Standpunkt, ob man mehr von der rechten Seite her sagen will, die Leute leben ungesund, falsche Ernährung, machen sich selber Stress, liegen dem Sozialstaat auf der Tasche oder auch von der anderen Seite, die Arbeit ist ungesund, Unternehmer sind rücksichtslos, machen lauter giftige Nahrungsmittel, interessieren sich nicht für Gesundheit und Umwelt. Wahlweise auch der Staat, der ist verantwortungslos, wie gesagt, weil er sich nicht genügend kümmert. Alle, die man in der Schuldfrage haftbar machen will, kümmern sich zu wenig um Gesundheit. Und unterm Strich bleibt die Botschaft, Gesundheit wäre möglich, wenn sich diese oder jene nicht so falsch verhalten würden. Das ist unsere Kritik und unsere Aussage nicht. Wir kritisieren die Medizin und das Gesundheitswesen nicht darin, was sie nicht leisten, sondern darin, was sie leisten und dem Zweck, dem das gemäß ist. Krankheit gehört zu dieser Gesellschaft notwendigerweise dazu und damit das Gesundheitswesen in seiner ganzen Größe. Weil diese Krankheiten, die Zivilisationskrankheiten, angeführt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebs bis hin zu den psychischen Störungen und der Demenz, so selbstverständlich zur Zivilisation dazugehören, deshalb ist überhaupt Gesundheit so ein hohes Gut, um das man sich kümmern und auf es aufpassen muss. Das wäre ja mal was. Ein unvoreingenommener Betrachter würde sich darüber wundern, dass die Gesundheit, also das schlichte Faktum körperlicher Unversehrtheit, in unserer Gesellschaft als ein hohes Gut gilt, um das man sich nicht genug kümmern kann. Die Frage, warum der Erhalt heiler Knochen und funktionsfähiger Organe eine besondere Anstrengung ist und wert sein soll, das könnte ja glatt zu der Überlegung führen, dass mit dem Lob der Gesundheit die traurige Wahrheit benannt, verdreht und anerkennend verklärt wird, dass hierzulande nicht krank zu werden ein unverdientes Glück ist und dass wie jedes Glück eine zufällige Ausnahme bleibt. Offensichtlich kommt es schon sehr auf Gesundheit an, aber nicht einfach eben als dieser erfreuliche Zustand, der für sich nichts ist, mit dem sich aber allerhand anfangen lässt, sondern als ein Zweck, um den man sich so kümmern muss, dass man am besten das ganze Leben danach auszurichten hätte. Zweck und Anstrengung wird die Sorge, nicht krank zu werden, nur weil für die meisten Menschen hierzulande der Ruin der Gesundheit zu ihrem Leben dazugehört und sie sich das auf keinen Fall leisten können, krank zu werden. Das macht allerdings die Wartezimmer nicht leerer. Letzte Woche in der SZ ein Interview mit einem Obdachlosen, der erzählt ganz trocken, gute Arbeit gehabt, dann krank geworden, Kreuz kaputt, Entlassung, kein Geld mehr, Ehe kaputt, Wohnung weg, schwupps, obdachlos. Das heißt, darüber sind Krankheiten, die für sich gar nicht so existenziell bedrohlich sind, welche, die die Existenz kaputt machen. Insofern versteht man sehr gut, dass die Leute so um ihre Gesundheit besorgt sind und um sie kämpfen. Deshalb ist gesund leben so wichtig. Gesund leben, muss man sich mal klar machen. Wer will denn ungesund leben? Wer will sich denn selber schädigen? Klar kann man sich über manches täuschen oder im Unklaren sein. Aber dann bräuchte es nur einmal einen Aufmacher in der Bildzeitung. Stress macht krank. Und die Leute würden ihn einfach lassen und damit hätte sich's mit Burnout, Herz-Kreislauf-Geschichten und so weiter. Derartige Mitteilungen, Stress macht krank, Übergewicht ist ungesund, Bewegungsmangel schadet, sind aber Dauerbrenner. Die Öffentlichkeit ist voll mit Gesundheitstipps. Nicht nur von den Medizinprofis, sondern in allen Varianten. Halbwissenschaftlich, pseudowissenschaftlich bis esoterisch. Wie ich jetzt am Bahnhof fahre, wir will warten müssen, gehst in die Buchhandlung, Ratgeber, 1 Meter, 2 Meter hoch. Lauter verschiedene Varianten von Gesundheitsratgebern und die Psyche noch nicht mit eingezählt. Das war dann um die Ecke rum, das war in etwa das Gleiche. Ne? In jeder Zeitung, Fernsehwerbung und entsprechenden Sendungen auf allen Kanälen kriegt man Ratschläge erteilt, gefragt oder ungefragt, wie man fit bleibt, gegen Krankheiten vorbeugt. Und die Leute tun auch entsprechend was. Fitnessstudio, da geht man nicht hin, weil es Spaß macht oder weil man demnächst einen 5000er besteigen will, sondern um fit zu bleiben, also zu funktionieren. Beim Einkaufen wird auf ausgewogene Ernährung geachtet, auf Bio- und Du-Darfst-Produkte werden gut gekauft. Man ist also beschäftigt, sich um Gesundheit zu kümmern. Sei es prophylaktisch, weil man mit dem Verschleiß rechnet, oder um sie wiederherzustellen, beziehungsweise die vorhandenen Malaisen zu lindern. Das heißt, das Urteil, ich will zurechtkommen mit den Verhältnissen, in denen ich eben existiere. Dazu gesund leben. Und gesund leben ist verkehrt. Das Ratgeberwesen ist ein riesiges Angebot, wie gesagt, aber diesen Tipps merkt man selber noch an, dass sie verlogen sind. Beispielhaft die letzten drei Titelthemen der Zeitschrift Gesund leben. Burnout war gestern, wie Stress uns stärker macht. Was ist noch gesund? Die Ernährungsregeln, auf die es ankommt. Das Leben ändern. Kleine Schritte, große Wirkung. So gelingt der Neuanfang. Ja gut, man erfährt, Burnout hat mit Stress zu tun, aber irgendwie auch wieder nicht. Das liegt nämlich an einem selber. Seinem Umgang mit dem Stress, welche Folgen der hat. Wenn man es richtig macht, dann ist der sogar ein Stärkungsmittel. Fragt sich nur, wozu. Beim Essen machen offensichtlich viele Leute was falsch und ernähren sich mit ungesundem Zeug. Man hat es aber mit der richtigen Auswahl selbst in der Hand. Man muss nur Regeln beachten, sich die Zeitschrift kaufen und nachlesen. Man kann in der Hinsicht nichts schief gehen. Und irgendwie ist ganz selbstverständlich ein Publikum unterstellt, das sein Leben ändern muss und will, weil es mit dem bisherigen Ablauf die Gesundheit nicht hinbekommt, wofür der Hinweis aber bitte mit kleinen Schritten für nützlich erachtet wird. Also auch nur eine Frage der richtigen Methode. Sich nicht zu viel vornehmen, dann gelingt die Lebensänderung. Und wenn es dann doch nicht gelingt, dann hat man sich zu viel vorgenommen. Da ist man auch man kann sich wirklich lustig machen über das Zeug. Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, wie man das Leben locker bewältigt. Aber mal ernst genommen. Was kann man dem entnehmen, in was für eine Gesellschaft man da lebt? Wie wird man angesprochen? Als privater Mensch, der sich um seine Gesundheit sorgt, sie dringend braucht und sie tendenziell bedroht sieht und das sich drum kümmern als seine persönliche Angelegenheit betreibt. Die Tipps tun so, als hätte man es mit seiner richtigen Umgangsweise mit den Umständen in der Hand, gesund zu leben. Kümmer dich drum, werd stärker, ernähr dich gesund, mach kleine Schritte, änder deinen Lifestyle, dann bleibst du gesund. Die ganze Krankheitspalette bräuchte es nicht, wenn sich die Leute nur besser an die Anweisungen von gesund leben hielten. Dieser Standpunkt nimmt die ganzen Krankheitsursachen, die es gibt und von denen in der Zeitung und im Fernsehen auch ausgiebigst und bis auf die Zellebene genau berichtet wird. Von der Feinstaubbelastung über Glyphosat, vom Mobbing, das bereits in der Schule anfängt, bis zur Arbeitshetze, so zur Kenntnis, dass er darin bestärkt wird, dass er sich um gesund Leben kümmern muss. So jemand, der so denkt und dem dann die Diagnose Krebs eröffnet wird, fragt dann entsprechend entgeistert, warum gerade ich? Womit er sagen will, er hat doch gesund gelebt und sich in der Hinsicht nichts zu Schulden kommen lassen. Weshalb es ziemlich ungerecht ist, dass es ihn erwischt hat. Ebenso trostlos bis ekelhaft der Hinweis, wenn man schon von der Feinstaubbelastung weiß, warum man dann auch noch raucht. Das kann man schließlich sein lassen. Und wenn man es nicht sein lässt, dann braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man Krebs hat. Also zu diesem Gesundleben. Es gibt einen wunderschönen Aufsatz, den hat seinerseits der Karl geschrieben, weil ihm dieses Raucherwesen, das ist ja jetzt mittlerweile ein Beruf mit Raucher, ne, so genervt hat. Das ist wirklich so ein schöner Aufsatz, den empfehle ich nachzulesen, MSZ 1987, Ausgabe 4, Gesund leben. Ne? Das kann man mittlerweile einfach im Internet suchen, das ist begeisternd, ne? Zack, ist man drin und kann sich rauslaufen lassen und der ist wirklich sehr schön. Ne? Und da wird eben darauf hingewiesen, dass es den Leuten, die gesund leben, mit der entsprechenden Einstellung leicht den Maßstab verreißt. Wenn man vom Rauchen als Belastung ausgeht. Solange Hunde auf dem Seziertisch eine schwarze Lunge haben, ist es eine Frechheit zu sagen, hör mit dem Rauchen auf. Gut, die Tipps verraten selber noch, dass es in der Umgangsweise gar nicht seinen Grund hat. Die Schwierigkeiten bei der Lebensstiländerung, wie gesagt, dauernd wird man darauf hingewiesen, was man zu machen hätte. Die Schwierigkeiten zeugen davon, dass das Leben eben nicht einfach eine private Stilfrage ist. Dass darin der Alltag im engeren Sinne der Arbeitsalltag eine dauernde Belastung für Physis und Psyche ist, die Gesundheit dauernd strapaziert wird. Dass man dem nicht aus dem Weg gehen kann und deswegen damit umgehen muss. Der ganze Bedarf nach gesundem Leben, der das nie erreichte Ideal ist, kommt aus der hochmodernen Gesellschaft selber. In der werden die Gründe dauernd produziert und reproduziert. Das ganze Gesundheitsberatungswesen ist also ein verlogenes Dokument eines riesigen gesellschaftlichen, flächendeckenden privaten Bedarfs. Ein Bedarf, der selber die Verantwortung für ein gesundes Leben übernimmt und sich darin in Sachen Lebensgestaltung gerne beraten lässt. Und das in einer Gesellschaft, in der die gesundheitsschädlichen Umstände, die körperlichen und psychischen Belastungen selbstverständlich unterstellt sind und auch allseits davon ausgegangen wird, dass es so bleibt. Also die Absurdität. Es wird um Gesundheit enorm viel Aufhebens gemacht, alle Welt kümmert sich und zugleich nehmen die Krankenzahlen nicht ab. Auffällig ist doch wirklich beides, der riesige Krankenstand auf der einen und das riesige Gesundheitswesen mit all seinen Fortschritten auf der anderen Seite. Warum gibt's das? Gut, Fazit zu diesem Teil, zu diesem ersten Teil. Die Gesundheit ist ein Gut, das in dieser Gesellschaft dauernd und flächendeckend verschlissen wird und die Leute leiden in ihrer großen Masse an Zivilisationskrankheiten. Ihr sogenannter privater Lebensstil läuft also mehr oder weniger auf zunehmend irreparablen Verschleiß durch psychische und physische Dauerbelastungen hinaus. Fragt sich, warum ist es so? In dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist die Gesellschaft selbst die Krankheitsursache, und zwar die ausschlaggebende. Wie gesagt, Zivilisationskrankheiten. Das sind die modernen Volksseuchen. Was macht die Leute im Kapitalismus krank? Und was leisten Medizin und staatliches Gesundheitswesen? Wenn wir sagen, dass Kapitalismus krank macht, dann wollen wir damit sagen, dass nicht nur die Arbeit krank macht. Die ist zwar die Hauptursache, aber es ist viel universeller gemeint. Nicht nur der Bandarbeiter, sondern auch der Manager und die Hausfrau werden krank. Ja, sogar schon die Kinder leiden unter Mobbing, Depressionen und ADHS. Zunächst aber die Arbeit. Das ist der Hauptgrund der Dauerbelastung und damit der Grund für Krankheiten. Das ist die Arbeit und das weiß auch jeder. Es braucht sie, sonst, siehe Obdachloser, ist meine Existenz kaputt. Warum rennen die Leute alle krank zur Arbeit und wissen, dass sie davon erst recht krank werden, beziehungsweise bloß ihre Kollegen anstecken? Das ist doch kein kollektiver Beschluss zur Unvernunft. Jeder weiß, warum sie das machen. Die Leute sind in einer sehr prinzipiellen Hinsicht auf ihre Gesundheit angewiesen. Ohne intakte Physis geht ihnen allein die Möglichkeit, abhanden einer Arbeit nachzugehen und Geld zu verdienen. Die, die arbeiten gehen, ihr Einkommen aus Arbeit beziehen, leben im doppelten Wortsinn von ihrer Gesundheit. Ein echtes Dilemma. Sie sind existenziell auf ihre intakte Physis angewiesen, um die als Mittel in der Konkurrenz ums Geld verdienen überhaupt einsetzen zu können. Zugleich ist die Arbeit ein ziemlicher Daueranschlag auf Körper und Geist. Zur Arbeit hierzulande gehört, dass das, was da gefragt ist, das eigene pure Leistungsvermögen ist. Einsatz physisch, psychisch ist gefordert und zwar rücksichtslos gegen sich selbst. Ganz unabhängig davon, was da im Konkreten als Tätigkeit stattfindet. Dass die Arbeit krank macht, ist kein Rätsel. Das kann man in jedem medizinischen Lehrbuch nachlesen. Stress macht krank. Die Zulagen, die ein Arbeiter bekommt, verweisen auf Belastungen, denen man ausgesetzt ist und die erwiesenermaßen schädigen, man deshalb mit ein paar Cent für diese Schädigung entschädigt wird, was die Schädigung aber nicht wegmacht. Staubbelastung, Lärmbelastung, Belastung durch irgendwelche Gase und so weiter. Wobei man noch einen Schritt zurückgehen muss. Wir haben uns vor mittlerweile mehr als 40 Jahren Gedanken gemacht. Da musste jede rote Zelle, wie das damals war, musste sich überlegen, was in seinem Fachgebiet an Kritik fällig ist. Da haben wir uns überlegt, gut, Medizin und dann, wie geht es mit den Krankheiten? Da haben wir einen sehr klugen Menschen gehabt, der uns zur Hilfe der uns Ratgeber war, und der hat uns auf eins hingewiesen. 7-8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, das ein Leben lang, das zerstört Körper, Psyche und Geist. Und dann fängt es überhaupt erst an, was man leisten muss. Gut, stellt sich aber die Frage, warum ist denn das so, dass die Arbeit für den, der sie verrichtet, so schädigend ist? Dass es so ist, wird man sich mit den Leuten durchaus einig, wenn die nicht gerade auf alternative Fakten verweisen. Was da an Einsatz stattfindet, ist mit dem Arbeitsplatz gegeben. Der ist eine sehr exakt definierte Summe von Leistungsanforderungen, und zwar pro Kosten, die der Betrieb für ihn aufwendet. An allen Momenten dieses Arbeitsplatzes merkt man, dass die Arbeitsbedingungen nicht die Sache desjenigen sind, der sie leistet. Alle Arbeitsbedingungen setzen andere. An allen Momenten kann man merken, worauf das abzielt. Und der Umstand, dass sich gute, moderne Betriebe um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern, zielt darauf ab, dass die gesetzten Anforderungen besser, länger, intensiver ausgehalten werden. Also, dass die Leute mehr leisten und weniger krank sind. Das heißt umgekehrt, den gesetzten Anforderungen müssen die Leute gerecht werden, und das reflektiert immer darauf, dass das deren körperlicher und geistiger Gesundheit nicht gut bekommt. Immer hat sich der Einsatz nach den Bedingungen zu richten, die gesetzt sind. Nur sehr ausnahmsweise passen sich mal die Bedingungen der Physis an, dann nämlich, wenn die Arbeitsmedizin diese Bedingungen als unnötige Leistungshindernisse dingfest gemacht hat und besseren Ersatz anbietet. Und Leistungsminderung für weniger gesunde, starke, leistungsfähige, weniger gesunde, weniger starke, weniger leistungsfähige kommt nicht in die Tüte. Wer geforderte Leistung nicht bringt, ist bzw. wird schnell arbeitsunfähig, verdient nichts. Wer weniger leistet, Teilzeit arbeitet, kriegt auch weniger Geld. Und weil die Leistung erbracht werden muss, verpflichtet der Staat die Betriebe, auch Schwerbehinderte zu beschäftigen, damit sie ihm nicht gleich auf der Tasche liegen. Folgender Schluss ist zu ziehen. Wenn es so ist, dann unterliegt die Arbeit einer Rechnung im engeren Sinne einer Geldrechnung, die nicht der Arbeitende mit ihr anstellt, sondern der Anwender, der Chef. Diese Rechnung definiert den gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, was an ihr zählt und was nicht. Wegen dieser Rechnung zählt an der Arbeit auch nur, was sie für den leistet, der das Geld dafür zahlt, und nicht der Aufwand des Arbeitenden. Und auch nicht einfach das Produkt, sondern als der eigentliche Aufwand zählt der Geldaufwand für den Arbeitsplatz und das Geld, was dem gezahlt werden muss, der ihn ausfüllt. Das zahlt der Anwender schließlich für die Erfüllung der Leistungsanforderung, die er gesetzt hat. Und als Ergebnis der Arbeit zählt der Geldüberschuss, den der Anwender aus dem Arbeitseinsatz seiner Mitarbeiter herauswirtschaftet. Also werden die Kosten für sie auch genau dafür geleistet, möglichst viel Arbeit pro Zeit, also Leistung, aus ihnen herausholen zu können. Also zählt die Arbeit nur nach der Seite der Dauer und der Intensität. Also dem für den Anwender lohnenden Verschleiß. Dafür, nach Maßgabe dieser allgemeinen Rechnung, setzt der Arbeitgeber seine Mitarbeiter einem Vergleichswesen aus. Die Arbeitgeber entscheiden schließlich darüber, wer den Job kriegt und wie lange er ihn behält. Die vergleichen. Wer bringt pro Geld, das man schließlich für die Erfüllung der gesetzten Anforderungen zahlt, die beste Leistung? Ist einer zu krank, zu unwillig, warum auch immer, wenig leistungsfähig, findet sich immer einer, der sich stattdessen womöglich sogar billiger anbietet. Diesem Leistungsvergleich, der mit den Mitarbeitern angestellt wird, müssen sich die unterwerfen, die dem ausgesetzt sind. Man muss ja schließlich Geld verdienen. Und das gilt nicht nur für die abhängig Beschäftigten. Das Verglichenwerden mittels der Leistung gehört so gut wie zu jedem Beruf. Und das verlangt eine Rücksichtslosigkeit gegen andere und gegen sich selber. Der Aufwand erzählt für denjenigen, der konkurriert. Auch nicht einfach nach der Anstrengung und Mühe, die macht sich bloß an der Psyche und an der Physis geltend. Zählen tut auch nur für sie, für denjenigen, der konkurriert, die Leistung, die erbracht wird, danach, wie viel Geld sie einbringt. Diesem Leistungsvergleich stellen sich die Konkurrenzmitglieder. Sie wollen sich darin bewähren. Weil ohne Leistung gar nicht an Geld zu kommen ist, stellt man seine Leistungsbereitschaft unter Beweis, kümmert sich also um seinen Erfolg, aber ob der sich einstellt, hängt gar nicht von den eigenen Bemühungen ab. Die sind zwar gern gesehen und auch Voraussetzung, aber ob sich das Resultat einstellt, hängt von den Konkurrenten und demjenigen, der das beurteilt, eben dem Chef ab. Man will sich durchsetzen gegen andere und wird selber rücksichtslos gegen die, von denen man glaubt, dass sie dem eigenen Vorankommen im Weg stehen. Und das ist dann auch die Ursache für dieses gar nicht geringe Phänomen des Mobbing, bei dem Bar von jeder Nutzenkalkulation aus purer Gehässigkeit, die aus dem Konkurrenzdenken folgt, der andere fertig gemacht wird. Und deshalb gibt es auch Mobbingbeauftragte, weil es sich da um untaugliche bzw. betriebsschädliche Formen der Konkurrenz handelt. Gut, ein Zwischenfazit. Das Vergleichswesen der Konkurrenz ums Geld verdienen ist einerseits der Sachzwang, überhaupt ein Einkommen zu erzielen, und ebenso Willensleistung. Die Leute wollen die Leistungen, die ihnen abverlangt werden, auch erbringen. Sie setzen sich ein, sie sind gefordert und sie fordern sich selber psychisch und physisch und nehmen dabei ein instrumentelles Verhältnis zu sich selber ein. Wollen sich bewähren an den Maßstäben, an denen sie verglichen werden und meinen, dass man es mit der eigenen Leistung auch in der Hand hat, das Vergleichswesen für sich zu entscheiden, ohne dass das so ist. Also eine Daueranstrengung neben dem Bewältigen der Anforderungen des Arbeitsplatzes, die sich auch ständig verändern im Sinne von immer schneller und immer mehr. Gesundheitsverschleiß ist also eine notwendige Konsequenz. Eine Konsequenz der notwendigen und gewollten Behauptung in der Konkurrenz. Arbeit in der Konkurrenz ums Geld verdienen muss gesundheitsschädlich sein für die, die sie verrichten. Die Schädigung der Gesundheit hört aber nicht an den Betriebstoren auf. Die Umwelt wird als Müllgrube, um Abfälle kostengünstig zu entsorgen, benutzt. Die Agrarindustrie sorgt mit der Gülleausbringung für die Nitratbelastung des Grundwassers. Die gesetzlichen Abgaswerte für die Feinstaubbelastung, die gibt es, aber die hat man ja am VW gemerkt, wie die eingehalten werden. Um der billigen und kostengünstigen Produktion werden Antibiotika und Hormone verwendet. Bei der Tierproduktion auf die Felder wird Glyphosat ausgebracht. Das heißt, der Schädigung im Betrieb und außerhalb kommt man nicht aus. Deswegen werden an die Sphäre der Freizeit riesige Ansprüche gestellt. Und da ist man ja endlich privat zugange. Da geht es ja wirklich um einen selbst. Die Freizeit soll vom Standpunkt der erbrachten Anstrengungen, der Strapazen an Körper und Geist Kompensation leisten. Erholung, Auftanken, Abschalten, Ausgleichssport machen, die Seele baumeln lassen. Lauter vom Arbeitsalltag mit seinen Belastungen und Bewährungssituationen her definierte Ziele. Entspannung, Anspannung. Seele baumeln lassen, wird offensichtlich ziemlich auf der Seele rumgetrampelt. Zugleich lauern aber lauter Gefahren in dieser Betätigung in der Freizeit. Einfach nur Ruhe geben, das geht nicht. Das verstärkt den Bewegungsmangel. Wegen der knappen Zeit und der Unlust jetzt auch noch kochen müssen? Nee, Fast Food her, ist aber auch verboten. Und den Frust, die täglichen Niederlagen mit Süßigkeiten zu kompensieren, von wegen angenehmes Gefühl herstellen, geht auch nicht. Droht Übergewicht. Also stehen weitere Anstrengungen an, was für sich, für seine Gesundheit zu tun. Und das alles mit beschränkten Mitteln dafür, Zeit und Geld. Alles gerät in den Gegensatz, Zeit und Geld gleich unmittelbar. Sich mehr private Mittel zu verschaffen für das Fitnessstudio, Bio-Lebensmittel mal wegfahren, gebiert das Bedürfnis nach Überstunden, Zweit- und sonstigen Nebenjobs und verkürzt die Zeit, die überhaupt noch zur freien Verfügung bleibt. Andererseits schaffen die Anstrengungen des Arbeitsalltags das Bedürfnis nach einer Auszeit Und die ist, wenn überhaupt, nur durch den Abzug an Geld zu erkaufen. Daneben soll auch noch ein Liebes-, Familien- oder sonstiges soziales Privatleben geführt werden, das den Frust kompensieren soll. Endlich soll es wirklich nur um einen gehen. Das sorgt für flächendeckenden Streit, sodass die Arbeit dann quasi wie Erholung daherkommt. Deswegen, so bescheiden dieser Anspruch an das Leben auch ist, Kompensation geht nicht. Beziehungsweise je nachdem, wie anstrengend der Job und wie viel Geld und Zeit dabei rumkommt, ist damit ein neues Betätigungsfeld geschaffen, eine Daueranstrengung mit ewigem Hin und Her von Wiederherstellung der Gesundheit und neuen physischen und psychischen Schädigungen. In der Sphäre der privaten Freiheit, wo man selber das Subjekt ist, machen sich die Widersprüche des instrumentellen Umgangs mit sich selber geltend. Und das trägt man dann auch noch an sich selber aus. Ausgerechnet in dieser Sphäre, schon benannt, geht das Beratungswesen los. Ausgerechnet hier das weite Feld der guten Ratschläge, Lebenshilfen, ständig neue Erkenntnisse fürs Private, sich gesund halten, fürs fit werden. Wiederherstellung der gesellschaftlich vernutzten Gesundheit ausgerechnet als Privatangelegenheit. So sehen die Ratschläge und Tipps eben dann auch aus. Die gehen weniger auf Vermeidung, sondern auf den privaten Umgang mit der permanenten Schädigung, die gar nicht privaten Ursprungs sind. Halt dich fit, beweg dich, entspann dich, stress dich nicht so. Das Beratungswesen wird hier gern zynisch. Es trennt die Welt der Sachnotwendigkeiten, die ist eben so. Und eine private Welt der Freiheit, in der man auf sich, seine Gesundheit achten soll, voneinander, trennt es voneinander. Das wird aber in der Regel nicht als Zynismus genommen. Viel eher kriegen die Leute selber schlechtes Gewissen. Und hat man ja an den Tipps gemerkt, das wird gekauft wie die Sau, wird als Lebenshilfe genommen. Weil die Leute selber den Bedarf nach gesundem Leben haben und die Verantwortung dafür übernehmen, kommen sie in den Widerspruch mit ihrer instrumentellen Stellung zu sich, dass sie einerseits lebenstüchtig und leistungswillig sein wollen, außerdem noch das Privatleben führen und damit glücklich sein wollen. Und das geht, sieht dann eben so aus, dass die Leute entsprechend krank sind. Gut. Dieses Absehen von den Zwecken, wofür man die Gesundheit braucht, was die Leute ja machen, machen die Profis auch. Die Medizin legt sich auch keine Rechenschaft darüber ab, wobei eigentlich, warum sie eigentlich immer so viel zu helfen und zu heilen hat. Die geht von den Umständen einfach aus, als gegebene Realität. Kümmert sich drum, hilft dabei, dass die leidende Menschheit in ihr zurechtkommt. Es war immer der Totschläger in der Agitation. Du hast gesagt, schaut mal an, wie es zugeht, wie die Leute krank gemacht werden. Die Gutwilligen haben dann gesagt, ja, habt schon recht, aber man muss doch helfen. Ja, was willst du da noch sagen? Ja. Gut, Wir haben es so formuliert, aber sie hilft nicht wirklich. Und das muss sie sich schon sagen lassen. Die Medizin kümmert sich drum, hilft dabei, dass die leidende Menschheit in ihr zurechtkommt, in der Gesellschaft. Wie? Kann man besichtigen. Von dem bornierten praktischen Helferstandpunkt her nimmt sie die ganze Welt wahr und somit die persönlichen Lebensumstände des Patienten als durchaus schlechte Bedingung dafür, dass man in ihnen gesund bleibt. Dabei ist es nicht so, dass der Arzt sich nicht dafür interessiert, was den Alltag ausmacht. Beim praktischen Arzt ist die zweite Frage, nach der rauchen Sie, wie viel Alkohol trinken Sie, die, was machen Sie beruflich? Aber wie nimmt er das? Es soll sich nicht auswirken auf die Physis und auf die Psyche. Und dabei hilft die Medizin. Sie nimmt die Leute zur Wiederherstellung entgegen, wie sie einfach kommen. Sie kümmert sich um ihre persönlichen Leiden, von denen die Patienten berichten. Insofern entspricht ihr Helferethos genau dem instrumentellen Bedürfnis, mit dem der Patient seinen Arzt aufsucht. Er will wieder fit werden für seine Zwecke, welche auch immer. Alles andere geht den Arzt nichts an. Weil die Gründe bestehen bleiben für die Krankheit, bleibt die Heilung im Regelfall das Ideal. Mindestens in Bezug auf die Zivilisationskrankheiten. Die Hilfe der Medizin beschränkt sich darauf, es hinzubekommen, dass die physiologisch manifest gewordenen Belastungen ausgehalten werden, negative Wirkungen kompensiert werden, Verschlimmerungen hinausgezögert werden, und da tut sie, was sie kann, und das mit großem Erfolg. Sie hilft beim Aushalten von Belastungen, die ohne ihre Hilfen nicht aushaltbar wären. Sie befähigt die Leute überhaupt dazu, dass sie dauerhaft über ihre physiologischen Kapazitäten hinaus leben können. Die chronischen Erkrankungen werden im Lauf des Lebens nicht weniger, sondern mehr. Entsprechend steigt die Anzahl an Medikamenten und Hilfsmitteln. Ein schöner Erfolg der modernen Medizin. So wären die Leute mit ihren chronischen Erkrankungen steinalt. Und die Medizin gibt nicht einfach nur Pillen. Sie kümmert sich um die Dauerhaftigkeit des Zurechtkommens in den Umständen, die schädlich sind, und macht Gesundheitsberatung ad personam, praktische Lebensberatung. Natürlich hat sie dann den Widerspruch am Wickel, dass es so privat um den Gesundheitsverschleiß nicht bestellt ist. Sie weiß am allerbesten, was die Risikofaktoren für die sehr handgezählten Zivilisationskrankheiten sind, an denen die überwiegende Mehrzahl der Patienten leidet und stirbt. Daher gehen sie eben, weil der Patient ihr praktisches Sorgeobjekt ist, Gründe und Zwecke dann schon noch irgendwie an. Wie gesagt, haben Sie Stress, einen sitzenden Beruf und so weiter. Dass die Bedingungen dafür in der modernen Leistungsgesellschaft gesund zu bleiben ungünstig sind, das weiß der Arzt nur zu gut. Das ist nun mal so und geht die Medizin im Prinzip auch gar nichts an. Dabei wird der Umstand, dass nicht jeder gleich und erst recht nicht auf die gleiche Weise vom selben krank wird, zum lebenden Beweis dafür, dass die Umstände durchaus aushaltbar wären. wissenschaftlich redlicherweise kann allenfalls von einem statistisch zu ermittelnden Gesundheitsrisiko, aber nicht von einem notwendigen Schaden geredet werden. Und der wäre in den Griff zu kriegen, wenn man nur wenigstens die vermeidbaren Risikofaktoren vermeiden würde. Ausgerechnet da, wo die Medizin auf die gesellschaftlichen Ursachen reflektiert, macht sich das als persönliche Zugabe geltend. Aufmunternde, resignative Ermahnung, da gehört übrigens der Spruch rein, ne? Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Ratschläge, wie die private Lebensführung besser zu gestalten ist. So gehen Sie mit dem Wissen um gesellschaftliche Ursachen praktisch um. Kümmer dich, deine Gesundheit ist schließlich deine Sache. Und appellieren als der bessere Anwalt des Interesses Ihres Patienten an dessen Eigenverantwortung für ein gesundes Leben. Dass die Lebensstiländerung nicht so einfach ist, dafür hat ein guter Arzt Verständnis. Der weiß ja um die praktischen Schwierigkeiten, er kennt ja seinen Patienten. Und was müssen beide feststellen? Die Leute werden trotzdem dauernd krank. Der Schluss, dass Gesundheit als Privatsache zu betreiben und zu behandeln, der paradoxe Standpunkt in einer Konkurrenzgesellschaft ist, in der Gesundheit allgemeiner Verschleißartikel ist, ist nicht sehr weit verbreitet. Der hilft einem praktisch auch nicht weiter. Eher schon verbreitet ist der Übergang des Arztes zum Zynismus. Wenn der Arzt nur auf seinen Patient gehört hätte, dann wäre er jetzt nicht krank. Und der Übergang des Patienten, auf den Quacksalber zu schimpfen, der sich nicht auskennt und der ihm nicht gescheit hilft, der ist auch überall zu haben. Denn der muss ja eigentlich wissen, was einem fehlt. Meist aber bleiben der Arzt mit seiner Autorität und der Patient als sein Gegenstück mit der Kombination aus Betroffenheit und einem Anrecht auf Gesundheit in trauter Harmonie, suchen noch immer weiteren Eingriffsmöglichkeiten, nicht selten bis hin zum erklärtermaßen Irrationalen. Die traute Einigkeit des medizinischen Angebots und flächendeckendem privaten Bedarf nach Gesundheit mag so komplementär sein, wie sie will. Dass es beide gibt und sie zueinander finden, dafür braucht es allerdings ein ganz anderes Subjekt. Ein modernes Gesundheitswesen, wie es das deutsche ist, gilt als großer zivilisatorischer Fortschritt. Wer krank ist, wird versorgt und nach allen Regeln der ärztlichen Kunst behandelt. Das Gesundheitswesen gibt's für alle. Das versteht sich nicht von selbst. Das alles organisiert mit einigem Aufwand. Der Sozialstaat. Er ist da sehr prinzipiell. Er unterscheidet nicht nach Leistung, nicht für die spezielle Rolle, die einer in der Konkurrenz ums Geldverdienen spielt, geschweige denn, dass er die Gesundheitsversorgung vom persönlichen Erfolg oder Misserfolg abhängig machen würde. Er unterscheidet auch nicht danach, wer viel einzahlt. Er überlässt auch gar nicht den privaten Geldbeutel, ob einer in den Genuss von Gesundheitsversorgung kommt. Er abstrahiert von all dem. Jeder wird versorgt. Rentner, Arbeitslose, demente Pflegefälle, die auf dem flachen Land leben und so weiter. Er verbittet sich die Frage nach dem Nutzen von Leuten, die für die Konkurrenzgesellschaft nutzlos sind. Er organisiert ein flächendeckendes Gesundheitswesen, lässt jedem Einzelnen ohne Ansehen der Person Versorgung zukommen, die sie nach den immanenten Notwendigkeiten des Krankenorganismus richtet. Er richtet das Gesundheitswesen als eine Welt für sich, gleichgültig gegen die Gründe und Zwecke, die es sonst noch gibt, ein. Mit Blick auf individuelle Leiden soll Gesundheit als Privatangelegenheit freier Personen wiederhergestellt werden. Darum und nur darum sollen sich seine Mediziner kümmern. Könnt ihr euch erinnern, der Missfelder war das wohl, der Jung-CDUler, der die Frage aufgeworfen hat, ob eine 90-Jährige noch unbedingt eine Hüft-OP braucht, also eine künstliche Hüfte. Der ist ins Abseits gelaufen. Ne? Damit nimmt der Sozialstaat die Gesundheit als überhaupt die private Voraussetzung für alle Zwecke in der Weise ernst, dass er sich auf den Standpunkt der Möglichkeit des Mitmachens jedes Einzelnen stellt und damit auf den Standpunkt des Eigennutzes der Leute. Für ihre Zwecke sollen sie wieder fit gemacht werden. Dass die Menschen als Privatpersonen von Krankheiten betroffen sind und für ihre eigenen Zwecke lebenstüchtig bleiben oder wieder werden sollen und wollen, ist auch über das Gesundheitswesen nicht die Wahrheit. Darüber gibt es ein flächendeckendes sozialstaatliches Organisationsprinzip selber Auskunft. Erstens trägt der Staat mit seinem Gesundheitswesen dem Rechnung, dass seine ganze Gesellschaft eine Belastung für die Gesundheit aller ihrer Insassen ist. Wenn er seinen Bürgern dazu verhilft, ihre Gesundheit als die Bedingung ihres Fortkommens überhaupt einsetzen zu können, dann kennt er deren Gesundheit also als den Verschleißartikel in ihren privaten Anstrengungen beim Gelderwerb. Er kümmert sich darum, dass sie diesen Einsatz dauerhaft bringen können. Er reflektiert darauf, dass ohne seine, nämlich eine staatlich organisierte Gesundheitsversorgung, die Konkurrenz ums Geldverdienen nicht auszuhalten ist. Die produktiven Leistungen seiner Gesellschaft sind überhaupt nur mit seinen sozialstaatlichen Wiederaufbereitungsanstrengungen zu haben. Er anerkennt damit, dass die ganze Reichtumsproduktion der Konkurrenzgesellschaft von der gesundheitlichen Ruinierung ihrer Mitglieder lebt. Zweitens, wenn der Staat Gesundheitsfürsorge zu seiner Sache macht und ein Gesundheitswesen abgetrennt als Welt für sich organisiert, getrennt von allen Gesichtspunkten, wodurch die verschlissen und für welche Zwecke sie gebraucht werden, dann unterschreibt und bedient er damit alle Zwecke, die in seiner Gesellschaft die Gesundheit verschleißen und die Quellen des Reichtums, die Leute, die Natur, so systematisch ruinieren. Er betätigt sich damit als Anwalt des Funktionierens seiner Gesellschaft insgesamt. Drittens ist der allgemeinen Problemlage, auf die der Staat reflektiert, wenn er sein Gesundheitswesen organisiert, zu entnehmen, worin die ihren Grund hat. Dass nämlich die private Anstrengungen ums Geld verdienen sehr unterschiedliche Resultate zeitigen. Dass ein größerer Teil seiner Leute sehr stereotyp verschleißt, kränkelt und darüber zu verelenden droht. Bei dieser großen arbeitenden Mehrheit steht es nicht nur um die Gesundheit schlecht, um ihr Geld steht es auch schlecht. Sie können sich ihre Gesundheitsversorgung in aller Regel umso weniger leisten, umso mehr sie es nötig haben. Ein normales Einkommen, Arbeitseinkommen, reicht für eine umfassende Versorgung für sich schon nicht aus. Und mit dem dauerhaften Verlust der Funktionstüchtigkeit entfällt das Arbeitseinkommen ganz. Ausgerechnet die arbeitende Mehrheit, deren Gesundheit das unverzichtbare Mittel ihres Fortkommens ist, kann sich die Wiederherstellung ihrer Gesundheit nicht leisten, sobald es nötig wird. Umso weniger, je dringender sie auf die Gesundheitsversorgung angewiesen ist. Daran nimmt er nichts zurück. Er begreift das als staatlich zu regelndes Problem und organisiert beides, was sein kränkelndes und finanzschwaches Volk nicht selber hinkriegt, die Versorgung und Bezahlung seiner Gesundheit. So organisiert der Staat Volksgesundheit als private Versorgung des Einzelnen hinsichtlich der Wirkungen, die das Leben in dieser Gesellschaft so mit sich bringt. Und sichert sich so die Arbeits- und Lebensleistungen seines Volks, auf die er scharf ist. Dass der Staat die Gesundheitsversorgung als Teil des Geschäftslebens organisiert, ist nur konsequent. Das ist die ganze andere Seite dessen, dass Gesundheit und Krankheit als Privatangelegenheit freier Erwerbspersonen gehandelt wird. Gesundheitsversorgung ist eine Geldfrage. Am Preis des hohen Guts Gesundheit, von dem in dem Vortrag quasi gar nicht die Rede war, macht sich der Widerspruch oft brutal, manchmal komisch geltend. Dass diejenigen, die für den Reichtum der Gesellschaft verschlissen werden, sich ihre private Wiederherstellung schlicht nicht leisten können. Aber das könnt ihr im Buch noch lesen. Gut, jetzt höre ich auf. Erstmal auf. Wenn es Fragen gibt, dann Fragen zum Vortrag oder zum Buch, dann seid ihr dran. Eine Bemerkung zur Notwendigkeit. Ich sage das deswegen, weil das mal eine Frage bzw. eine Kritik war in die Richtung, ja, aber es werden doch nicht alle krank. Ihr sagt, man wird notwendig krank und es gibt aber doch Gesunde. Wenn man sagt, die gesellschaftlichen Verhältnisse machen notwendig krank, sie sind der Grund für die Zivilisationskrankheiten, dann behaupten wir damit nicht, dass jeder in dieser Gesellschaft zwangsläufig krank wird. Grund ist keine Allaussage. Wenn es so ist, dass einer gesund geblieben ist, angesichts der bekannten Schädigungen, dann hat er Glück gehabt. Bitte, Zufälle gibt es immer. Das tut aber an den Gründen, die ich aufgezählt habe, für Krankheit nichts weg. Gibt sogar in der Wissenschaft Ebola macht die entsprechende Erkrankung. Nun gibt es aber welche, die mit dem Erreger infiziert werden und nicht krank werden. Da wird jetzt keiner drauf kommen und sagen, also ist Ebola gar nicht der Grund für die Ebola-Erkrankung. Da muss man schon interessiert sein. Und das benutzt die Medizin ja, können wir ja noch drauf kommen, der eigentliche wissenschaftliche Fehler der Medizin ist ja gar nicht behandelt worden, um zu sagen, ja, aber man sieht doch, es wären nicht alle krank, also müssen wir uns den Organismus anschauen. In dem muss ja der Grund für die Krankheit liegen. Rationell gesehen ist die Geschichte mit dem Ebola-Virus und dass nicht alle krank werden, Ebola krank werden an dem, ist der Ausgangspunkt dafür, dass man erforscht, okay, was ist denn da los in dem Organismus, dass der nicht die Krankheit volle Kanne kriegt. Vielleicht kann man da sogar eine Geschichte zur Therapie draus basteln. Wie gesagt, die Medizin benutzt es aber sehr ideologisch. Wenn nicht alle im Umkreis von Atomkraftwerken Blutkrebs kriegen, dann kann ja die Strahlung nicht der Grund sein für den Blutkrebs. Man muss da gucken, da ist wahrscheinlich irgendwas in der Familie faul. Klar, der Knochen muss zerbrechlich sein, dass er bricht. Deshalb ist aber die Zerbrechlichkeit nicht der Grund dafür, dass er gebrochen ist.
Es steht noch eine Frage.
Ja?
Also die Entstehung des Sozialstaats an sich lässt meiner Meinung nach darauf schließen, dass auch von Kapitalseite dran gedacht wurde, dass das Instandhalten der Konkurrenzgesellschaft anerkennt. Funktioniert und trotzdem taten sich in letzter Zeit immer mehr Unternehmer schwer damit, ihren Anteil am Sozialstaat zu leisten. Also sie haben sich ja beschwert, immer über die berühmte Lohnnebenkosten, das ist ihren Anteil an der Krankenversicherung der lohnabhängig Beschäftigte. Dabei fügt die Kapitalseite sich doch selbst, wenn man ihrem BR stattgeben würde, damit selber Schaden zu. Also bei Erfüllung dieser Forderung an sich, weil eben dann der Lohnabhängige mit der Zivilisationskrankheit alles drum und dran für das System schlechter funktionieren wird. Oder sehe ich das falsch?
Das glaube ich, ist falsch, ja. Jetzt überlegt einmal, BASF, die sagen, Lohnnebenkosten sind hoch, kann man nicht irgendwie das erreichen, jetzt sind sie ja schon gedeckelt, ne? Kann man da nicht noch irgendwie dran drehen, weil das ist einfach zu teuer, die Arbeit, ne? Mit diesen Nebenkosten. Dann sagst du jetzt, ja, aber der schneidet sich ja ins eigene Fleisch, weil dann sind die Leute ja krank. Ja, hat der das Problem? Der hat das Problem, seine Lohnkosten sind zu hoch. Zweitens, ja, mei, wenn dann Leute, warum auch immer, also ich verfolge jetzt einfach mal den Gedanken, ich habe es ja schon anders erzählt, wenn dann Leute krank werden und ausfallen, dann holt er sich andere. Das ist doch nicht sein Problem. Das ist ein staatlicher Gedanke und nicht ein Gedanke der Unternehmer, dass die sagen, oh, ist ja schrecklich, wenn zu wenig Geld im Gesundheitswesen da ist, was sowieso immer zu teuer ist, dann krankt es an unserem Nachschub an Arbeitskräften und da müssen wir jetzt Verzicht üben und mehr in die Sozialkassen einzahlen. Also das gibt es wirklich nicht. Das ist doch gerade der Witz. Das ist eine Privatsache. Die Leute müssen schauen, dass sie gesund bleiben, wieder werden und einigermaßen arbeitsfähig bleiben, trotz der Krankheit. Und es geht dem Betrieb gar nichts an. Da gibt es Beispiele, wo er sich darum kümmert. Das sind diese Beispiele, wo dann der Arbeitsmediziner sagt, oh, da könnte man aber wegen was drehen. Ne? Mir fällt auf, da an diesem Arbeitsplatz, die kommen alle zu mir und haben Kreuzweh. Ne? Und dann kann er sogar sagen, und das hat folgende Krankheitstage ausgelöst. Ne? Mensch, können wir nicht den Stuhl verändern? Ja, da ist er offen dafür. Ne? Einfach die Kalkulation, ja, damit sind weniger Krankheitstage da, dann kann man die Leistung steigern und es wird mehr Leistung erbracht. Ja, prima. Ne? Ansonsten ist es immer ein Kampfprogramm. Ne? Ich muss immer, also gesundheitsfördernde Maßnahmen müssen immer gegen den Betrieb und sogar gegen die Leute durchgesetzt werden. Weil für die ist es eine extra Anstrengung, die Gehörkapseln aufzusetzen, den Schutzanzug anzuziehen und so weiter.
Bei der Frage, die der hatte, ist es ja auch so, die Unternehmerschaft geht ja nicht davon aus, wenn sie einige Prozente an der Arbeitslosenversicherung, an der Krankenversicherung einsparen, dass dann einfach die Arbeitnehmerschaft nicht mehr zur Verfügung stünde, ja, sondern dass es dann eben die Arbeitnehmer zu tragen hätte. Ja. Also die gehen einfach von der Tatsache aus, dass für sie schon eine für den gesundheitlichen Verschleiß in der Arbeit zur Verfügung stehende Masse von Bevölkerung da ist. Und dass der Staat da einfach für sorgt. Er soll halt einfach andere Prozente von den Arbeitnehmern nehmen. Das ist doch immer der Vorschlag der Arbeitgeberverbände.
Gut. Wir haben ja bei den Zivilisationskrankheiten und bei diesen paar haben wir ja aufgeschrieben, was die Medizin selber dazu sagt. Also, dass es kein Rätsel ist, woher der Hypertonus kommt. Der Pathomechanismus wird ja hingeschrieben, der steht ja drin. Der ist ja in jedem Physiologiebuch nachzulesen. Was passiert bei Anspannung? Naja, ganz physiologisch. Der Herzschlag erhöht sich, die Gefäße kontrahieren sich. Das ist super. Wenn ich hier sitze und mich anstrenge und aufrege, dann wird mein Gehirn versorgt mit Blut. Wäre saublöd, wenn das nicht passieren würde. Und ich einschlafe hier vorne. Ja? Das ist ganz physiologisch und ist halt gut eingerichtet. Ne? Bloß blöderweise, wenn das dauernd passiert, dann passieren allerdings Veränderungen im Gefäßsystem. Das ist dann der Übergang vom erstmal Hochdruck, situativer Hochdruck. Das ist das, so hier, ich sitze hier und reg mich auf oder ich laufe los und mache einen 100-Meter-Lauf. Dann wird der Organismus versorgt mit den notwendigen Energiestoffen. So. Wenn es aber über längere Zeit anhält, kommt es zum labilen Hypertonus. Das heißt, es ist eine Blutdruckerhöhung, die man messen kann, die aber, erzählen die Leute, im Urlaub war es weg. Aha. Gut. Prima, ist ja schön, da ist das Gefäßsystem noch nicht so im Eimer. Also hat man noch Hoffnung, treten Sie kürzer. Ja? Sie wissen, merken, wenn Sie nicht so in der Mühle drin sind, dann geht es Ihnen besser. Ja gut, nach einem halben Jahr kommt der wieder, dann ist er fixiert, der Hochdruck. Warum? Weil die kleinen Gefäße, wo sich das abspielt, da haben sich die Gefäßwände verändert und die haben ihre Beweglichkeit, Flexibilität verloren. Da sind Entzündungen passiert, da haben sich Substanzen eingelagert, da geht jetzt nichts mehr mit systolisch hoch und diastolisch runter. Es ist ja, der Hypertonus ist dann, wenn der diastolische Blutdruck über 100 ist, also keine Entspannung mehr eintritt. Kannst nachlesen. Wenn die Medizin von Stress redet, einseitiger Belastung, die sehen das ja, was passiert, wenn Rückenschmerzen auftreten. Was war denn? Naja, das, was sie machen, das ist ja ziemlich einseitige Belastung. Darin, da denkt man, ja, wieso, die sagen es doch. Gesellschaftliche Ursachen, Stress, Arbeitsbedingungen, einseitige Belastungen. Überhaupt nicht. Bei Stress denkt ihr einfach an Cortisonausschüttung, Adrenalinausschüttung. Offensichtlich ist da ein Reiz da, dass der Organismus so reagiert. Einseitige Bewegung, sagt man gleich, ja, das ist schlecht. Weil Gesundheit ist nur, wenn nicht einseitig bewegt wird, sondern alles durchbewegt wird, insofern ist es ganz schlecht, wenn einseitig bewegt wird. Ich habe in München bei dem Schurfix, da haben wir es ja auch thematisiert, habe ich zu dem Medizinfehler ein altes, wo ist denn jetzt, ein altes Hegel-Zitat rausgesucht, und zwar aus dem alten, das war in diesem, bei diesem Rumforschen, Medizin, Gesundheit, Hirnforschung, habe ich diese alten Gegenstandpunkte Naturwissenschaft gelesen. Und da steht, auch wieder in so einem alten Artikel, ein Hegel-Zitat aus der Naturphilosophie: Ein Ziegelstein für sich erschlägt einen Menschen nicht, sondern bringt diese Wirkung nur durch die erlangte Geschwindigkeit hervor. Das heißt, der Mensch wird durch Raum und Zeit totgeschlagen. Ja, da lacht er. Wenn der Doktor aber sagt, was ist denn der Grund für einen Herzinfarkt? Eine Thrombosierung in den Herzkranzgefäßen. Dann sagt er, aha, der versteht sein Handwerk. So geht die Abstraktion. Das ist eine Tautologie, wenn man sagt, der Herzinfarkt wird durch eine Thrombosierung in den Herzkranzgefäßen hervorgerufen. Das ist der Herzinfarkt. Da wird die Art und Weise, wie er zustande kommt, zum Grund gemacht. Und die gesellschaftlichen Gründe, das ist ja nicht so, dass die es nicht wissen und dass die auch nicht drüber reden würden, tauchen dann auf, als Bedingung. Ah ja, Stress hat er gehabt. Ja, das ist eine Bedingung. Die kann einen Herzinfarkt auslösen. Diese Sichtweise ist nichts anderes wie die Wirkung zur Ursache machen. Die Wirkung von Stress, also dauernder Anspannung am Arbeitsplatz oder dauernd sich ärgern müssen, dass die Kollegin so eine blöde Nuss ist und einem immer wieder Zusatzarbeiten verpasst oder wie auch immer. Der Grund für die Daueranspannung taucht als Bedingung auf, Nicht umsonst habe ich vorher gesagt, es hilft ja nichts, wenn man weiß, woher es kommt. Aber deswegen muss man den Helferstandpunkt nicht auch noch zum theoretischen Urteil machen. Die Medizin, das ist wirklich beeindruckend. Denkt man sich, die reden doch drüber in der Physiologie, wie entsteht der Hochdruck, Daueranspannung. Und dann liest du in dem Lehrbuch über den Hypertonus, dass der größte Anteil von Hochdruck ein sogenannter essentieller oder primärer Hochdruck ist. Das heißt, ein Hochdruck, von dem man nicht weiß, woher er kommt. Da denkst du, du spinnst. Der Witz ist nur der, also die anderen 20%, das sind dann irgendwelche organischen Geschichten, irgendwelche Tumore oder sonst irgendwas, die einen Hochdruck zur Folge haben. Die anderen, das ist das, was unter Zivilisationskrankheit fällt, bei denen ist es so, dass die Suche nach dem organischen Grund im Organismus fehllaufen muss. Ich habe es euch ja vorher vorexerziert, da ist ja nichts Pathologisches abgelaufen, sondern das war ja die physiologische Reaktion auf die Belastung. Hochdruck, dann labiler Hochdruck, dann fixierter Hochdruck. Da ist nirgendwo ein Mechanismus vergleichbar mit dem Krebs, wo man sagen könnte, ah, das ist es. Das ist der Punkt, da läuft was schief. Sondern einfach über die Dauer des Nicht-Schieflaufens entsteht dann der Hochdruck. Wo man sagt, ja, weil wir nichts fassen können. Deshalb fällt er unter essentiellen Hochdruck. Also einen Hochdruck, wo wir die Ursache nicht wissen, der aber ganz sicher im Organismus begründet sein muss, sonst wäre er ja nicht, sonst hätte er ja keinen Hochdruck. Rückenschmerzen genau das Gleiche. Das ist das, was wir so leicht witzig dann aufgenommen haben in die Richtung, man muss sich erstmal Gedanken machen, was überhaupt Rücken ist. Weil man nicht fassen kann den Pathomechanismus, sondern einfach über die Dauer der Belastung kommt es zu den Rückenschmerzen. Wenn man diese Verdrehung hinter sich hat, also die Ursache zur Bedingung macht, und übrigens, dass die Medizin auf Ursachen scharf ist, das ist nichts, was ich rantrage an die Medizin. Dass die sich um Ursachen kümmern, na, das ist ja wohl klar, ne? Dass die Behandlung von Schwindsucht nur dann gescheit funktioniert, wenn man weiß, woher sie kommt. Ja, das hat die nicht ruhen lassen, bis sie den Tuberkelbacillus gefunden haben. Also das ist doch nichts, was unser einer an die ranträgt, dass es um die Ursachen geht und dass die ja jetzt erstmal wissenschaftlich wichtig sind. Aber in der Wissenschaft werden sie um die Ecke gebracht.
Das heißt, die Kritik am Mediziner funktioniert so, dass man ihm vorwirft, dass neben der Behandlung der Symptome keine agitatorische Aufklärung über die
Nein, überhaupt gar nicht. Der Mediziner soll sich erstmal selber klar machen, woher das kommt. Der soll nichts agitieren, der soll sich erstmal selber über sein Zeug, was er macht, verständigen. Dass das unmittelbar keine praktischen Konsequenzen hat, das ist klar. Das ist dieser Witz an dem, ja, das hilft ja nichts. Was hilft es denn dem? Der weiß doch besser, dass er gestresst ist. Der weiß doch, dass es ihm nicht gut tut. Ja, und warum macht das immer wieder? Er will doch hingehen. Ja, weil er Geld verdienen will. Weil er keine Alternativen hat. Und wenn er Alternative hat, dann heißt es, erstens, wenn es eine gäbe, würde er sie sofort nehmen. Und zweitens ist die immer mit einem Geldverlust verbunden. Naja, musste die Frau nicht fragen. Der Mediziner geht dann weiter und sagt, aha, da muss doch irgendwas dran sein an dem Menschen, dass der krank wird. Das ist dann die sogenannte Disposition. Und schon bei dem ersten Schritt, dass man aus der Ursache die Bedingung macht, eröffnet natürlich das ganze Feld der Umstände, die in denen der Mensch drinsteckt, die dann aufgeführt werden. Ja, ist jetzt das auch mit dabei? Naja, Erbmaterial spielt auch mit rein. Ja, was ist denn zu Hause los? Ja, wie ernährt er sich? Und so weiter. Sodass man auf Faktoren kommt. Das sind ja lauter Faktoren zugange, die dafür verantwortlich sind, dass es zu dieser Krankheit kommt. Und dann fängt man an, Statistik zu machen, die zu gewichten. Und dann ist man bei den Risikofaktoren. Und da ist man schon sehr in der Willkür drin. Zu unserer Zeit gab es einen Internisten, der hat sogar ein Lehrbuch geschrieben, ich glaube, der war sogar in Frankfurt, der hieß Schettler. Und der hieß unter Medizinerkreisen nur der Fettler. Weil es klar war, dass dessen Empfehlung für Margarine darin begründet ist, dass der von der Margarineindustrie gesponsert worden ist. Mit einwandfreien Statistiken hat er das immer belegt. Und das ist, also diese Tour, ne? Risikofaktoren, das ist gang und gäbe. Ich habe letztens wieder im Fernsehen eine Diskussion über Fett und Cholesterin, also so Butter und Cholesterin gesehen, genau dieselben Streits. Nein, das macht gar nichts. Doch, das macht schon was. Da kommt die Medizin dann hin. Und man wundert sich selber, dass es diese Auflösung in die totale Unbestimmtheit, der eine sagt das, der andere sagt das, die totale Auflösung ist. Und das bei einem Ausgangspunkt, wo man doch immerhin gesagt hat, es sind Zivilisationskrankheiten. Und es ist ja das Urteil, dass es mit der Art und Weise, wie man in dieser Gesellschaft lebt, zu tun hat. Es ist nicht mehr, sind nicht mehr die alten Seuchen, die dann in den Drittweltländern dann wieder mal zuschlagen. Die Psyche. Die Psychiatrie und Psychotherapie. Die haben wir aufgenommen, um zu zeigen, dass dort es nicht anders zugeht als in der Medizin. Der Ausgangspunkt für die Psychotherapie und für die Psychiatrie ist die Erklärung der geistigen und gefühlsmäßigen Leistung als Störung, also von denjenigen, von den Patienten. Soll ich doch bitte mal laut? Ja, das ist ja immer so mit diesem blöden Mikro. Da kann man sich überhaupt nicht gescheit bewegen. Die Depressionen nehmen zu. Gehört zu den Volkskrankheiten. Da ist schon erst einmal die Frage, was machten die Leute? Was ist denn das? Warum? Was macht denn die Verrücktheit aus? Das ist auch durchaus eine Schwierigkeit, die die Wissenschaft hat. Wann ist denn einer verrückt? Das ist nicht so einfach. Wenn einer sich für den Stellvertreter Gottes hält, ihr wisst schon, wie es weitergeht. Da sagt die Psychiatrie, ja, das hängt halt von den Umständen ab, ob es zu denen passt. Wenn der am Band steht und plötzlich sagt, jetzt, ich bin ja der Stellvertreter Gottes, seinen Schraubenzieher hinlegt und weggeht, das ist schon sehr eindeutig. Das heißt, im Denken und Fühlen erstmal nicht großer Unterschied. Aber sie handeln danach. Da geht einer sein Leben lang in den Betrieb und sagt, ich bin halt der Versager, der ich bin, und macht ganz normal seine Arbeit. Ist der Ausgangspunkt der, ich habe in mir das Mittel für den Erfolg. Wenn der Erfolg nicht eintritt, liegt es an mir, da stimmt mit mir was nicht. Ich bin halt ein Versager. Wenn der aber jetzt sagt, halt einmal, so geht es nicht. Das muss ich klären, da muss ja irgendwas mit mir nicht stimmen. Dass ich mich nicht besser durchsetzen kann, dass ich mich nicht bewähre. Die Störung muss ich rauskriegen und beseitigen. Schwupps, ist er verrückt. Die Medizin, die stellt sich jetzt genauso spiegelbildlich zu ihm und sagt, genau, der ist verrückt. Abstrahiert genauso von dem, was der sich denkt. Und sagt, da ist eine Störung und dann wird diese Leerstelle, die damit aufgetan ist, ausgefüllt mit den verschiedensten Theorien. Die Psychoanalyse sagt, also jetzt kennt ihr ja den Freud, da sind die Instanzen zugange, ich, über ich, es, die sind sich nicht grün und da gibt es Auseinandersetzungen und deswegen kommt so eine Funktionsstörung raus. Ist nicht mehr also die Verhaltenstherapie ist dann, die sagt ja offensiv, Blackbox. Das ist aber offensichtlich nicht mehr so in der Reihenform die praktizierte Theorie, sondern jetzt ist es kognitive Verhaltenstherapie und das ist so die Vermischung von beiden. Der Witz ist nur, dass über den Grund, was machten die Depression zur ständig zunehmenden Zivilisationskrankheit, Volkskrankheit. Wieder genau das gesagt wird, was ich bei dem Hypertonus gesagt habe. Es hängt mit Stress zusammen. Stress ist Auslöser von der, in dem Fall, Gemütskrankheit. Also eine Kritik jetzt nochmal ganz allgemein, dergestalt, dass man sagt, die kümmern sich nicht um die gesellschaftlichen Ursachen. Die wäre verkehrt. Wie sie sich drum kümmern, ist der Witz. Das, was der Freud selber gesagt hat, wo Spekulation ist, soll Wissenschaft herrschen, war ihm selber ein Problem, dass er das spekuliert hat, seine Instanzenlehre. Ist jetzt die Hirnforschung in die Bresche gesprungen. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch so quasi ansatzweise im Kopf hat, was die Hirnforschung sagt. Vor 5 Jahren war die der gnadenlose Renner. Jede Woche war in der Zeitung von dem Singer oder von dem Roth, der Singer ist hier in Frankfurt, ein Artikel, was sagt die Hirnforschung, was hat sie Neues rausgebracht. Das Ideal, was am Organismus festmachen zu können, wo man dann eingreifen kann, um die Störung zu beseitigen, dem ist die Hirnforschung mit ihren neuen Untersuchungsmethoden schon sehr nahe gekommen. Jetzt kann man genau sagen, aha, dort an dem Punkt passiert jetzt die Erregung, wenn der niedergeschlagen ist. Man kann messen, was ist denn da eigentlich los im Blut? Oder dort eben an dieser Stelle, was herrscht denn da für ein Milieu, was sind da für chemische Substanzen zugange? Oh, Serotonin, ein Neurohormon, ist bei dem Depressiven offensichtlich unter dem Normalspiegel, an diesem Ort. Na, dann ist doch klar, der ist depressiv, weil er eine Serotoninerniedrigung hat. Ist wieder dieselbe Tautologie, die wir schon hatten. Jeder Gedanke, jedes Gefühl existiert im Gehirn als ein chemischer und elektrischer Vorgang. Wenn man sich freut, ist die Chemie anders, als wenn man traurig ist. Ist ja eigentlich nachvollziehbar. Wenn man aber scharf drauf ist, einzugreifen, also zu helfen, dann ist diese Tatsache ein wunderbarer Ansatzpunkt, einzugreifen. Serotonin-Wiederaufnahmehemmer sind der moderne Renner in der Psychopharmakologie. Damit erhöht man den Serotoninspiegel an den Punkten, wo er eben beim Depressiven erniedrigt ist. Das ist der, für die Hirnforschung ist es der Beweis schlechthin, wenn dann jemand sagt, oh, jetzt geht es mir schon besser. siehste, da ist ein organischer Prozess die Grundlage dafür, dass die Funktionsstörung von Geist und Gemüt vorliegt. Und übrigens, geistes- und gemütskrank kann man nur sein, wenn alles da oben funktioniert. Wenn man einen Hirnschaden hat, das ist in den Psychiatriebüchern die erste Abteilung, organische Ursachen von psychischen Phänomenen, dann geht gar nichts mehr, dann kann man nicht denken, dann kann man nicht mehr urteilen, schließen, wahrnehmen. Kann der Verrückte aber sehr gut. Das ist überhaupt die Voraussetzung, dass er verrückt ist. Und das wird von der Medizin auch benutzt, denn derselbe, bei dem beurteilt wird, du bist ja gar nicht mehr, du bist ja verrückt. Bei dir funktioniert ja was nicht, soll im nächsten Moment sich das einleuchten lassen, was der Arzt sagt, und selber wieder rauskommen aus seinem Zustand. Das, was das Medikament bewirkt, ist eine Änderung der Empfindung. Natürlich bewirkt es das, wenn ich einen Alkohol trinke, dann wird meine Empfindung verändert. Wenn ich Kaffee trinke, dann ist auch was los. Ja, was denn sonst? Nur, dass meine Empfindung vielleicht sogar in Richtung Entspannung und nicht mehr so aufgedreht sein wie gestern noch verändert wird, sagt gar nichts. Das hängt nämlich immer noch an dem Schluss desjenigen, bei dem diese Veränderung stattgefunden hat, ab was rauskommt. Wenn der sagt, okay, jetzt geht mir irgendwie besser, wir gehen mal spazieren, oh ja, das geht auch. Ah ja, dann gehen wir morgen ins Kino. Ne? Huch, die Depression ist weg. Der andere, der aber sagt, ja, das mag zwar sein, dass es mir jetzt besser geht, aber die Scheiße, in der ich hocke, die ist doch noch die gleiche. Bei dem wirkt das Medikament nicht. Wirken tut's immer. Bloß die behauptete Wirkung, die stimmt nicht. Habt ihr viele Fragen zu dieser Geschichte? Na gut.
Ja, ich habe, glaube ich, noch mal eine Frage zu diesem Punkt mit der Depression. Also die Depression war doch bei dir jetzt das Beispiel dafür, dass du sagst, der wissenschaftliche Fehler, der geht bei diesen Psychothemen quasi analog zu dem Fehler, den du der Medizin quasi nachgesagt hast. Und also,
erstmal ist das Bild ist das gleiche. Du tust eine Störung diagnostizieren. Und das beim Geist und bei der Psyche ist das schon mal eine Fiktion. Weil das ist, so wird es reingeholt, die Psychiatrie, also der Verrückte in die Medizin. Das Erklären des Verrückten zum Kranken ist die große Leistung der Medizin gewesen, in der Hinsicht. Das war vorher, waren das, die Verrückten sind weggesperrt worden, die sind in Narrenschiffe gesetzt worden und die Donau runtergeschippert worden, die sind in besessenen Anstalten weggepackt worden und da gab es dann einen französischen Psychiater, der hat dann gesagt, halt, nein, das ist eine Krankheit. Das war für die Betroffenen ein Fortschritt, dass sie nicht einfach verrecken gelassen wurden. Nur, das war halt dann schon damit verbunden, mit dem, so jetzt wollen wir sie aber auch wieder gesund machen. Also der erste Schritt ist ein besonderer Schritt, dass man es als Störung nimmt.
Ja, das ist doch sowas wie die Suche nach einer inneren, nach einem inneren Grund an irgendwie gestörten Mechanismen
in der
Person. Immer
genau.
Mit diesem,
das ist der zweite Schritt.
Weil manch, also irgendwie weiß man, Stress hat damit was zu tun, kann es verursachen. Aber es wird ja auch nicht jeder depressiv, der unter Stress leidet. Also
kann der Stress nicht der Grund für die Depression sein? Ja.
Dann muss in dem Menschen was sein,
ganz
und dann
genau.
Fangen diese konkurrierenden Modelle an, von denen
ja.
Du gesprochen hast.
Ja.
Ich hätte zu der Hirnforschung noch mal eine Frage. Und zwar
bei den konkurrierten Modellen, bei der Psychiatrie wollte ich noch was sagen. Du hast vorhin mal den Gedanken, der kommt an und sagt, ich müsste doch eigentlich funktionieren, aber ich funktioniere nicht, sag ich jetzt mal.
Sonst hätte ich ja Erfolg.
Hast du mal so den Satz gesagt, und da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, und der behandelnde Psychiater abstrahiert dann von dem, was der denkt.
Ja.
Ich habe jetzt eigentlich genau umgekehrt gedacht, dass der doch erstmal diese Diagnose, die der Ankommende hat, doch erstmal bestätigt. Und so würde es ja auch zu dem passen, dass man sagt, dass du nicht funktionierst, hat seinen Grund in einer Stellung, die du zu den Anforderungen hast.
Du musst aber festhalten, dass das nicht funktionieren, dass das schon der zweite Schritt ist. Dass das schon quasi eine Diagnose ist, die der Verrückte selber fällt, und der Arzt ist spiegelbildlich zu ihm. Der sagt dann, ja genau, da funktioniert was nicht. Aber du musst erst einmal von deiner Situation, jetzt meinetwegen diesem Stress, musst du doch erst mal hinkommen zu diesem, es funktioniert was nicht in mir. Also du musst von diesem, ich komme nicht zurecht, mein Chef macht mich fertig, die Alte ist eine Zwiderwurzen, was auch immer. Du kommst nicht zurecht. Musst du immer von dem Grund, also ich hänge doch da drin, ich bin in der Arbeit, ich arbeite wie ein Aff und komme trotzdem auf keinen grünen Zweig. Da muss dann Übergang machen. Und der Übergang, das ist dann derjenige, der sagt, es liegt an mir. Ja, wie liegt es denn an mir? Ja, wenn alles in Ordnung wäre, dann hätte es doch klappen.
Ja, ich wollte gerade sagen, und der behandelnde Arzt knüpft genau an diesem Übergang an.
Vollkommen richtig, ja, genau.
Und sagt dann, genau an der Stelle müssen wir ansetzen.
Ja.
Also wo du jetzt gerade vorhin warst, bei den verschiedenen Theorien der Behandlung, das muss man sich ja nicht unbedingt nur organisch vorstellen,
danach,
sondern durchaus als
Einstellung
zu sich selber, ja, die behandelt werden muss, weil du vorher die Sache mit dem Serotonin erwähnt hast, aber es gibt es natürlich auch als Gesprächstherapie, und man muss mit dem quasi eine Verhandlung führen, die ihn dazu bringt, diesen Übergang oder quasi diese Diagnose über sich selber in ein funktionales Verhältnis zu verwandeln.
Genau, also das habe ich mit dem Widerspruch gemeint. Erst sagst du, dein Wille funktioniert überhaupt nicht, deshalb benutze ihn mal kräftig, dass du wieder rauskommst. Ja. Und das ist schon, also dieses Abstrahieren von den Inhalten. Ne? Nee,
das habe ich verstanden.
Ja, das muss man schon auch klar machen. Da kommt einer daher und sagt, ich bin Napoleon. Jetzt kann man sagen, das ist ja ganz schön verrückt, weil er ist ja nicht Napoleon. Aber sich zu überlegen, wie kommt der denn drauf, dass er sich für Napoleon hält? Wie gibt's denn sowas? Ist ausgeschlossen. Ist eine Störung. Und das ist immer, dasselbe Trostlose. Ich bin doch in mir das Mittel für den Erfolg, jeder ist seines Glückes Schmied. Wieso klappt es bei mir nicht? Dann kannst du das negativ ausdrücken, das ist dann der Depressive, der sagt, ich bin ein Versager. Oder du drehst es gleich positiv und sagst, ja stimmt, das ist ja bloß eine Frage der Einstellung. Ich bin ja viel zu zurückhaltend. Schwupps ist ein Maniker. Bestellt sich 3 Porsches und die Familie krebs drum. Der sagt einfach, das ist doch bloß eine blöde Einbildung von mir, dass ich nicht zurechtkomme. Ich muss es doch bloß richtig machen. Und die anderen, ne, weil ja so, oh, eine ganz andere Krankheit, Geisteskrankheiten und so. Ne. Der Paranoide, ja, was macht denn der? Da denkst du immer, Mensch, jetzt sind die doch verrückt, jetzt haben sie doch alle Freiheiten der Welt, sich was Exotisches auszudenken, was gerade ihnen passiert. Nein, der NSA verfolgt sie, der KGB verfolgt sie, wahrscheinlich sind es jetzt die Chinesen, die sie verfolgen und die daran schuld sind, dass sie nicht zurechtkommen.
Aber verrückt ist ja immer Definitionssache. Und es trifft dann nicht auf den Hirnforscher Singer zu. Also meines Wissens ist es der, wo ein Mensch, es liegt schon in der Gene fest, was man dann nachher wird. Also ob er jetzt Verbrecherkarriere ein schlägt oder ein sonst was. Und oder nach meine Infos, also, und es geht ab, gar nicht durch nichts wissenschaftlich belegt. Und er bringt die These trotzdem immer noch. Oder was sagst du so dazu?
Also der Singer sagt es, das ist richtig, der sagt einfach, du hast Pech gehabt. Du bist... Ach, scheiße. Der Singer sagt, das liegt in den Genen und dann hast du einfach Pech gehabt, wenn du ein Verbrecher geworden bist. Ja, klar. Was sage ich dazu? Machen wir halt ein wenig. Gut, ihr müsst es angeben, sonst plaudere ich halt einfach vor mich hin. Ne? Die Hirnforschung war ein ziemlicher Renner. Wie gesagt, vor 5 Jahren sind große Hoffnungen auf die Hirnforschung gesetzt worden. Sehr viel Geld ist da reingeflossen. Deswegen sind auch diese Untersuchungsmethoden zustande gekommen, dieses Magnetresonanztomograph und so weiter, mit dem man halt ziemlich genau in Echtzeit sagen kann, was passiert jetzt gerade im Gehirn. Im EEG hat man das nicht so genau und im Röntgen hat man das nicht so genau sagen können. Was die Hirnforschung dann für einen Schluss gezogen hat, wenn sie sagt, so, bei dem Gedanken sieht man folgende Vorgänge im Gehirn. War das, dass sie gesagt haben, jetzt sehen wir, wie gedacht wird und das Ideal ist, jetzt kann man darauf Einfluss nehmen. die Sache mit dem Verhältnis von Geist und Gehirn. Ist ein Dauerbrenner. Ist schon in der alten Philosophie verhandelt worden. Und der Descartes, der hat aus Geist und Materie zwei verschiedene Wesenheiten gemacht. Res agitans, res cogitans. Und hat damit den Unterschied von beiden, denn dass der Geist nicht dasselbe ist wie der physikalische Vorgang im Gehirn, das wird schon so sein, hat damit aus dem Unterschied beider eine Trennung von beiden gemacht. Hat dann natürlich das Problem gekriegt, wie kommen die wieder zusammen? Deus ex machina. Der liebe Gott hat es dann hingebracht. So, die ganzen Hirnforscher arbeiten sich am Descartes ab. Von den herausragenden, vor allem den amerikanischen, gibt es immer ein Buch Descartes Irrtum. Wie gehen die mit diesem Unterschied um? Die gehen so damit um, dass sie die Eigenständigkeit des Geistes um die Ecke bringen. Der Geist ist determiniert von dem materiellen Vorgang im Gehirn. Da gehört dann das rein, naja, die materiellen Vorgänge, das was in der Erbmasse festgelegt ist, das bestimmt, wie der denkt. Das ist ein wenig verzwickt. Da ist auch eine lange Fußnote in dem Buch drin. Es ist, man muss es sich halt klar machen, dass der Unterschied von beiden nicht so zu denken ist, dass sie getrennt sind. Der Gedanke findet im Gehirn statt, ist auf der Gehirnebene die physikalische und chemische Reaktion. Immer wenn man das versucht zu formulieren, muss man fürchterlich aufpassen, wenn man sagt, der Geist ist ein Produkt des Gehirns. Das stimmt. Aber nicht so, dass es etwas ist, was vom Gehirn bestimmt wird. Das ist der Hirnforschergedanke, die Determination. Der Geist steht frei zur Natur, aber ist nicht frei von ihr. Das muss man sich halt in dem Zusammenhang klar machen. Das meine ich mit dem Ist-Produkt, nicht als was von ihm hergestelltes. Natürlich ist es die Grundlage davon, aber es ist nicht, das eine ist die Grundlage und das andere ist ganz was anderes, das ist der Geist. Es ist ganz was anderes, aber es ist nicht getrennt von der Grundlage.
An der Stelle habe ich das Problem, wenn man, also soweit ist klar, der Gedanke, also Gedanke und Geist, Gedanke und Gehirn sind was Verschiedenes. Aber soweit ist ja auch klar, der Gedanke hat im Gehirn, also in der Physiologie, seine Existenzweise. Jetzt habe ich
verstanden, seine materielle Existenz. Existenzweise.
Ja. Jetzt habe ich verstanden, der Fehler von diesen Hirnforschern ist, dass die das identisch setzen.
Ja.
Was ist aber der Fehler? Also mir ist nicht klar, was ist der Fehler dran? Und zwar in der Weise, wenn man sagt, der Gedanke ist was anderes als seine materielle Existenzweise. Aber wenn man jetzt genau diese materielle Existenzweise herstellt, wieso kommt dann nicht der Gedanke raus?
Wie meinst du das mit herstellen?
Ja, also deren Vorstellung ist ja, das sind halt dann 100.000 Ganglien oder was, die entsprechend verletzt sind. Und wenn sie genau diesen Zustand herstellen, dann haben sie halt quasi den Gedanken reproduziert.
Genau, das ist der Gedanke. Man muss nur ganz genau das Gehirn nachbilden im Computer. Ne? Dann kommt man so weit, dass dieser Computer in die Lage versetzt wird zu denken. Ne? Das ist das europäische Modell, was mit einem Schweinegeld gesponsert wird, 5 Milliarden, ein Forschungsprojekt, was die Europäer machen. Die Amerikaner machen mit dem gleichen Geld eine andere Geschichte, die sagen, wir müssen viel genauere Untersuchungsmethoden entwickeln, dass wir bis auf die Zellebene genau feststellen, welche Zelle ist jetzt gerade aktiv, wenn der Gedanke gedacht wird.
Ja, wie widerlegt man diese Identität? Die ist doch nicht damit widerlegt, dass man sagt, aber Gedanke und materielle Existenzweise sind doch was Verschiedenes. Da können wir dir ja noch zustimmen. Sondern, wie gesagt, nach der Seite, ja, es mag verschieden sein, aber wenn man genau diesen physiologischen Zustand herstellt, dann hat man doch auch den Gedanken reproduziert. Und da ist mir einfach nicht klar, also ich sehe ein, dass es Quatsch ist.
Ja, da musst du dich dann ein bisschen entscheiden. Also, wenn du sagst, ja, das ist Quatsch, aber es ist kein Quatsch, also irgendwie, das geht nicht.
Wie machst du mir klar, dass es kein Quatsch ist?
Diese Determinierung von den Genen oder von den Hirn für die Gedanken, die da teilweise geforscht werden oder behauptet werden, die unterstellt ja sowas, wenn ich heute Abend auf dieser Veranstaltung bin und wieder heimgehe und ein paar andere Gedanken habe, dass das vorher hatte ich Gedanken mit dem gleichen Gehirn, wie ich hier rausgehe. Und hinterher habe ich andere Gedanken, da müsste ich quasi in den 2 Stunden mein Gehirn verändert haben, dass ich jetzt andere Gedanken habe, wenn ich hier rausgehe.
Hast du ja auch.
Das ist doch irgendwie
auf der Ebene tut man sich hart, ne? Weil man einfach nicht festhält, dass es einen freien Willen gibt, jetzt ohne da groß was draus zu machen. Ne? Aber die Hirnforscher selber, die verlassen sich einfach drauf, dass sie was rauskriegen. Dass sie eine Idee haben und was haben sie ja auch mit diesen Untersuchungsmethoden, dass sie was haben, was es vorher noch nicht gab, was sie sich ausgedacht haben und was sie hingebracht haben.
Ich hätte mal eine Frage zu dem Buch.
Ah, sehr gut.
Und zwar bezieht sich das auf dieses, auf die Demenz.
Da haben wir das jetzt fertig.
Ja, deswegen
man kann es auch nochmal so ausdrücken, dass beim Fassen eines Gedankens ein physiologischer Prozess abläuft im Gehirn. Das dürfte doch wohl klar sein. Dass aber der Gedanke, der Inhalt dessen, was man denkt, in Physiologie aufgeht, das kann doch nicht der Fall sein. Und das, so habe ich den letzten Hinweis verstanden, die selber müssten ja für sich auch in Anspruch nehmen, dass sie sich frei zu der bisherigen Forschung stellen, dass sie ihre Gedanken äußern und wenn sie dann sagen, es ist dasselbe, dann ist es ein Ergebnis ihres Denkens gewesen und nicht der Physiologie, die bei ihnen herrscht. Also das ist doch die Differenz und ich weiß nicht, die Frage mit dem Widerlegung will ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist, der Sache nach ist es doch genau das. Und auch der Widerspruch, der da drin steckt. Also schon die ganze Anstrengung rauszukriegen, etwas zu finden.
Ja, das ist das, was drin.
Und er stellt ja schon quasi die Differenz, sage ich jetzt erstmal, von physiologischem Prozess und Gedanke.
Das ist das, was Neues rauskriegen.
Ja, ja.
Wo ist die Differenz von dir und Gedanken? Die kannst nur du dir stellen, nein, die wir nicht.
Also zu der Demenz, da steht ja in dem Buch auf der Seite 14 ein längeres Zitat. Das lese ich mal vor, weil ich finde diesen Kommentar, den kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ein Zitat aus einer Leitlinie, das geht so. Es gibt einen Risikofaktoren für eine Demenz. Doppelpunkt, Alter, weibliches Geschlecht, niedriges Körpergewicht bei weiblichen Patienten. Und dann kommen tausend Sachen, sogar die Demenz im Anfangsstadium, bestimmte neurologische oder genetisch bedingte Erkrankungen, vorausgegangener Schlaganfall, Bluthochdruck und noch mehr. So, das ist das Zitat. Darunter steht, die professionelle Abstraktionsleistung, die das Disparateste unter dem Obertitel Risikofaktoren versammelt, eins weiter hingestellt. Dazu später. Also die Risikofaktoren, die werden alle mal quasi auch später verschoben. Und dann kommt der Satz, den ich eben nicht verstehe, nicht nachvollziehen kann, dass das im Zitat stünde. Auch Demenz, so viel geht aus den Leitlinien allemal hervor, ist weniger die Folge natürlicher Alterungsprozesse, vielmehr in der Regel die Auswirkung von Abstumpfung und Belastungen, die bis ins hohe Rentenalter ausgehalten werden, gegebenenfalls einschließlich schon manifest gewordener ruinöser Konsequenzen.
Also, das, was du jetzt so sagst, das wird dann verschoben. Ne? Da steht schon was drin, die professionelle Abstraktionsleistung. Das ist ein Absehen von dem Inhalt der verschiedenen Gründe dafür, dass das Leben auf den Geist geht. Indem du einfach die Sachen, die disparatesten Sachen, also die verschiedensten Sachen, nebeneinander stellst als Risikofaktoren. Das ist da schon aus dem Satz zu entnehmen, dass das eine Leistung ist, die genaue Kritik bisschen hinterher, aber das ist weil schon eine ziemliche Sauerei, einfach die verschiedensten Sachen so zu subsumieren, dass man sagt, jetzt zählen wir die einfach mal auf. Körperliche Geschichten, wie gesagt, das Leben, was du durchlebt hast, alles so nebeneinander gestellt. So. Jetzt der nächste Satz, auch Demenz, so viel geht aus den Leitlinien allemal hervor, ist weniger die Folge natürlicher Alterungsprozesse. Übrigens, den Gedanken, der ist mal abgegangen, ne? Der war regelmäßig der Einwand, aber der Mensch ist doch sterblich, der altert doch. Was kommt ihr denn mit gesellschaftlichen Ursachen? Irgendwann stirbt er doch sowieso, der Mensch. Und das ist schon immer ein Hammer, weil wir reden genau darüber, was der Inhalt ist, wie die Alterung, wenn man so will, also wie die natürlichen Vorgänge im Organismus unter diesen Bedingungen ablaufen. gibt überhaupt keinen natürlichen Alterungsprozess, sondern es gibt den Alterungsprozess, der in dieser Gesellschaft durch die Bedingungen, in denen man existiert, abläuft. So, und hier wird jetzt gesagt, ist weniger die Folge natürlicher Alterungsprozesse, vielmehr in der Regel die Auswirkung von Abstumpfungen und Belastungen, die bis ins hohe Rentenalter ausgehalten werden. So, jetzt gehen Sie mal durch. Risikofaktoren für eine Alterskrankheit. Das Alter. Dann statistisch mehr bei den weiblichen Geschlechtsteilnehmern. Niedriges Körpergewicht bei weiblichen Patienten. Demenz bei Verwandten, ne? erbliche Komponente. Vorangegangene Kopfverletzung. Aha. Niedriges Bildungsniveau. Demenz im Anfangsstadium. Das war das, was der selber schon gesagt hat. Ne? Das ist ja interessant. Die Demenz ist der Grund für die Demenz. Bestimmte neurologische oder genetisch bedingte Erkrankungen. Neurologisch, da ist schon einiges an Erkrankungen abgelaufen. Schlaganfälle haben die Leute offensichtlich. Da das nächste mit dem vaskuläres Risikoprofil. Also das ist das, was ich vorher bei der arteriellen Hypertonie ausgeführt habe. Hypercholesterinämie, Nikotinabusus, Diabetes mellitus. Jetzt tauchen die ganzen Zivilisationskrankheiten auf. Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit. So, ist dir nahezubringen, dass da gewisse gesellschaftliche Verhältnisse angesprochen sind, und zwar in der Form, dass von ihnen abstrahiert wird und auf die medizinischen Sachen hingeredet wird und die auftauchen. Weibliches Geschlecht ist genau daneben, neben riskantem Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit.
Ja, ja, ich hab's verstanden.
Ich habe nochmal eine Frage zu dem, was du vorhin über die Stellung vom Staat zu seinem Gesundheitswesen.
Ja, gut.
Dass er da einen Allgemeinstandpunkt einnimmt. Das heißt, er macht jetzt nicht von der individuellen Leistungsfähigkeit von irgendwelchen Geschädigten abhängig, ja, die versorgt werden oder nicht. Und das Bild, dass auch die 90-jährige Oma noch eine Hüft-OP geben kann.
Ja.
Ich habe da ein Problem, diese Allgemeinheit so stehen zu lassen, weil die Finanzierung von dem gesamten System, die lässt er ja über seine arbeitende Bevölkerung erleben, zum Großteil. Und damit sind die Mittel von diesem Gesundheitssystem ja auch irgendwo daran geknüpft, wie die benutzt wird. Also wie weit das Kapital sie anwendet, diese Bevölkerung. Und das kriege ich mit allgemeinem Standpunkt nicht zusammen, weil das ist ein Standpunkt, der schon einen bestimmten Zweck kennt für diese Wiederherstellung der Gesundheit. Wenn er die Finanzierung davon abhängig macht, wie weit sie lohnend in Anspruch genommen wird.
Das macht er aber nicht. Ich weiß es nicht, ob du in die Richtung denkst. Es gab mal einen falschen Gedanken über Volksgesundheit. Volksgesundheit ist das, dass der Staat immer dafür sorgt, dass genügend Leute da sind, die man ausbeuten kann. Er sorgt dafür, dass die Volksgesundheit dafür taugt. Da muss man sich immer überlegen, wie soll denn das gemacht werden? Wo ist denn da der Maßstab? Das geht schon so, dass der Arzt den Patienten wiederherstellt, so wie ich es ausgeführt habe. So, und jetzt kommt das Geld rein. Das ist das, was ich so am Schluss gesagt habe, das könnt ihr selber nachlesen. Es gibt zwei Maßstäbe, medizinisch notwendig und wirtschaftlich. Das müssen die Maßnahmen des Arztes sein. So, und da könnt ihr euch vorstellen, wie da der Streit tobt. Und zwar wirklich in wunderbarer Vermischung. Mensch, klasse. Da kann ich was abrechnen, wenn ich ein Röntgengerät einsetze. Jetzt müssen alle geröntgt werden. Medizinisch notwendig. Ja, da kommt die Kasse daher und sagt, na, so geht es nicht weiter. Da müssen wir uns jetzt schon mal überlegen, was das wirtschaftlich ist. Wirtschaftlich gesehen ist es nicht so, dass mit anderen Methoden derselbe Erfolg erreicht werden kann, den man jetzt mit diesen teuren Maßnahmen erreicht. Ist natürlich ein Streit, weil die Doktor sagen, ja, aber ich habe mir jetzt gerade das Röntgengerät angeschafft. Das ist das, was ich gesagt habe, das könnt ihr nachlesen und da kommen ziemlich teilweise brutale Sachen, teilweise aber auch witzige Sachen raus. Brutale Sachen, da wird dann schon auch mal gesagt, naja, es gibt zwar dieses Medikament für Hepatitis C, ein Renner sondersgleichen, was man nie machen konnte, dass man das heilen kann, gibt es jetzt plötzlich ein Medikament. Lässt sich die Firma natürlich bezahlen und zwar so, dass die Pille in ihrem Gewicht mehr kostet als dasselbe in Gold aufgewogen. Ja, bitteschön. Hat aber auch der Staat eingerichtet, dass sowas geht. Du wolltest ja darauf raus zu sagen, naja, es ist doch nicht so, dass da unendlich viel Geld reinkommt in das Gesundheitswesen. Ja, die ganzen Kostendämpfungsprogramme, die gelaufen sind, die haben ja genau davon gelebt, dass man gesagt hat, das geht so nicht. Da muss man dran drehen an den Kostenfaktoren. Die Doktors verdienen zu viel. Da muss man die Gebührenordnungsziffern, da muss man dran drehen. Da muss man Sachen rausnehmen aus dem Katalog. Da wird der Augendruck nicht mehr bezahlt, die Messung. Natürlich mit medizinischen Argumenten. Ja, das ist ja bei den wenigsten Fällen ist das auffällig. Also brauchen wir es nicht machen. Und wenn es einer unbedingt haben will, dann kann er es ja selber zahlen. Sind diese Igelleistungen. Ne? Der Streit, hohe Leben, Lohnnebenkosten, weiß man ja immer von welcher Seite das kommt. Ist dann auch dem Staat ein Ärgernis und dann macht er eben Maßnahmen wie die bisherige bei der Einführung des Gesundheitsfonds, dass er eben die Arbeitgeberbeiträge deckelt. Was hat denn das damit zu tun, dass der Arzt bei dem unmittelbaren Verhältnis zu dem Kranken nicht sagt, die ist aber 80.
Also, dein,
da mache ich nichts mehr.
Dein Argument bezog sich auf die Finanzierung. Du hast gesagt, das ganze Wesen wird im Wesentlichen finanziert durch Lohnabzüge und die Kollektivierung eines Teils des Lohnes. Daraus kannst du aber schlecht machen, dass es ein Einwand wäre gegen die Allgemeinheit der Gesundheitsversorgung, sondern genau im Gegenteil. Das, was jetzt gerade gesagt worden ist, dass sie dann hinterher auf die Idee kommen, da müsste man schon mal definieren, was medizinisch notwendig ist, weil die Versorgung natürlich als Dreiecksgeschäft von Kasse, Mediziner und Patient organisiert ist und kommt doch deswegen zustande, weil erstmal nichts vorenthalten wird. Und dann kommt man auf die Idee, dass man die Kosten vielleicht wieder begrenzen muss. Es unterstellt aber den Gedanken einer allgemeinen Versorgung.
Ich habe das.
Und ist nicht quasi ein Einwand. Das wäre das eine. Das zweite, weiß ich, wie du gedacht hast, ob du gedacht hast, weil es vom Lohn finanziert wird, gäbe es dann irgendwie auch eine Beschränkung auf die Wiederherstellung der Physis, soweit sie für die Lohnarbeit.
Nicht direkt, aber über die Verknüpfung, über die Finanzierung, das quasi zu sagen, ich mache die Finanzierung über die schon davon abhängig, wie weit überhaupt Beschäftigung stattfindet im Land. Ich glaub, da habe ich schon den Kontext zu dem, wofür die Gesundheit dann auch, was ihr Rahmen ist, in dem sie wiederhergestellt wird.
Ich glaube, der Einwand geht aber schon vor dieser Finanzierungsfrage los. Also ich hab das so verstanden, dieser Standpunkt mit der Volksgesundheit. Ausgeführt worden ist ja dieses... Bei der Organisation eines Gesundheitswesens, was ja kein Mensch quasi ohne den Staat überhaupt zustande bringt, ist gesagt worden, da verbittet sich der Staat, dass der Gesichtspunkt, was leistet der Mensch, der die kaputte Hüfte oder das Asthma oder den Krebs oder sonst was hat, der Staat verbittet sich die Frage, was leistet der eigentlich, was weiß ich, fürs Wachstum, für die Unternehmen, für die Gemeinschaft und davon irgendwas abhängig zu machen, sondern der hat den Standpunkt, dass er den Leuten, dass er ihnen die notwendige Betreuung und Wiederherstellung der Gesundheit, die immer so in Beschlag genommen wird, hinorganisiert. Ja. Ich glaube, es wäre schon ein bisschen eine Übertreibung, aber ich habe das Gefühl, so nimmst du das auf, zu sagen, für den Staat ist die Gesundheit, die Intaktheit also ein Wert für sich. Eine Sache, die hat selber gar nicht mehr irgendeinen Zweck oder Gesichtspunkt. Das wäre eine andere Aussage.
Genau, umgekehrt.
Insofern meine ich, man kann schon... Also...
Das ist kein allgemeiner Standpunkt.
Eben. Ja, und ich wollte sagen, das war auch nicht die Behauptung. Deswegen.
Aber man muss so unterscheiden, ich denke, kommen wir jetzt langsam mal auf den Punkt. Es gibt ja, also der Dialektik oder Dualismus, wie man es nennen will, es gibt ja keine Gesundheit ohne Krankheit und dann keine Krankheit ohne Gesundheit. Und dann natürlich. Das entsprechende System, was wir hier haben, ist ja im Moment ein Riesengeschrei, was da in den USA passiert. Da will ja dieser böse Trump da die Lieben retten, Obamacare kaputt machen und so weiter. Deswegen habe ich gelernt, dass es ja eigentlich was Gutes im Prinzip, ne? Ich wusste ja immer, dass ein konservativer Anarchist jetzt in den USA an der Macht ist. Aber Spaß beiseite. Die Gesundheit, das heißt das Gesundheitssystem hier, ich sage jetzt mal Europa, Deutschland, was ja bei uns sogar oder einigen europäischen Ländern eben paritätisch, was er angesprochen hat, finanziert wird. Also nicht nur von den Arbeitnehmern, das würden sie nämlich gar nicht machen, sondern der Staat zählt die beiden Kapitalsachen, also die beiden antagonistischen Seiten, sich zu versichern, damit sie eben am Job funktionieren. Also diese ganze Thematik betrifft ja hauptsächlich jetzt hier, denke ich mal, die Berufswelt, Arbeitswelt etc. pp. So, und warum sind denn die Beamten und die Selbstständigen und die Politiker nicht zwangsversichert, ne? Freiwillig versichert, wissen wir ja auch. Und das andere, was du, glaube ich, meintest, oder der andere Kollege hier war ja, die Zivilisationskrankheiten gibt es ja vor 100, 200, 300 Jahren gar nicht gab, die aber jetzt im Laufe der industriellen Revolution etc. pp., Kapitalismus, alle entstanden sind. Und dann die Arbeit selber, die ja sozusagen krank macht. Früher gab es mal in 70er, 80er Jahren gesprochen, Humanisierung der Arbeit und so, die Schweden waren da glaube ich ziemlich weit vorne. Aber das war ja wohl auch irgendwie eine ziemliche Utopie. Aber das andere ist natürlich eine allgemeine Volksgesundheit, auch Drittes Reich, das kennen wir ja auch schon im 19. Jahrhundert, Sprichwort, ich sage jetzt mal Norovirus oder Grippewelle, die natürlich alle betrifft, wo natürlich kein Herrscher möchte, kein König und kein Kanzler und keine Kanzlerin, dass das ganze Volk sozusagen an der Epidemie verreckt. Das wäre ein bisschen schlecht, dann wäre der Herrscher ja ganz alleine und hätte keine Untertanen. Das ist die andere Sache. Und das ist natürlich schon, also die gewerbliche Sache sozusagen, die wirtschaftliche Sache, die Arbeitswelt. Und dann, was noch übrig bleibt, im Freizeitvergnügen und Sport zum Beispiel ist auch ein Thema, Unfälle. Das ist ja was ganz Tolles, Sport und Leistungssport, wo sehr viele Sachen auch und irgendwie ganz merkwürdig laufen. Die Leute fahren 40 Kilometer mit dem Auto mit 300 PS an die Arbeit und dann tun sie abends sich Stress machen mit Jogging und Marathonlaufen. Das ist auch total verrückt irgendwie. Aber ich denke, die zwei Sachen muss man erstmal unterscheiden. Was sozusagen von außen kommt, eine Epidemie, da kann ja niemand was dafür in der Regel. Mal abgesehen jetzt in der dritten Welt, damit Hygienegeschichten und so weiter. Aber das andere ist ja sozusagen an der Arbeitswelt, was da passiert, dass die Leute krank gemacht werden, systematisch in den modernen Industrieländern etc. pp. Was ist so in der dritten Welt? Also auch jetzt mit der Flüchtlingsproblematik, die Leute wissen gar nicht, was sie hier in der Arbeitswelt erwartet, weil da, wo sie herkommen, glaube ich, sind die meisten Leute leben was gesünder. Man denkt auch immer an Kuba und so weiter, hat ein Durchschnittsalter von über 80, also sogenannte böse.
Ich glaube, die Debatte, in die du reingekrätscht bist, die hat sich um was anderes
gedreht. Das sind zwar verschiedene Aspekte, einfach nur das Ganze ein bisschen ganzheitlich und so weiter. Lassen wir mal ganz direkt, da müssen wir mal mit Tier vergleichen, wieso macht der Singer, der Quäl zum Beispiel, also die ganze Pharmaindustrie und Hirnmedizin, da könnte man mal die Frau Bundeskanzlerin fragen, die ist ja auch Physikerin. Es werden also Millionen Tiere jedes Jahr gequält, er weiß Bescheid, im Namen der Pharmaindustrie für Gesundheitszwecke und natürlich auch jetzt ganz speziell nochmal die Hirnforschung, ist der Singer ja auch führend und andere. Also der wird einfach vom Primaten oder vom Tier wird.
Ja, Mensch, Mann.
Man darf jetzt nicht alles da irgendwie. Haben wir jetzt auch gemacht. Entschuldigung.
Ich will noch mal einen Schritt zurück zu dir. Also ich will es noch mal andersrum probieren. Ich könnte jedenfalls dem, was du gesagt hast, insofern was abgewinnen, dass man sagt. Wenn der Staat ein Gesundheitswesen organisiert und dabei auf eins im Prinzip schon besteht, nämlich darauf, dass erstens das Gesundheitswesen selber ein Teil der Geschäftswelt, die diesen Standort ausmachen, zu sein hat. Die Gesundheit ist selber als Geschäft organisiert. Und wenn er zweitens bei seiner Bezugnahme darauf, bei der Nachhilfe, die an allen Ecken und Enden nötig ist, da lässt er doch, also das könnte ich schon verstehen, da lässt er doch das Prinzip walten, dass im Prinzip die Erwerbsgesellschaft, die diese staatlichen Maßnahmen notwendig hat, auch die Mittel einzuspielen, zu generieren hat, aus denen er die Volksgesundheit bestreitet. Insofern kann man vielleicht schon sagen, da steckt selber eine Auskunft darüber drin, wenn er darauf besteht, diese Gesellschaft hat die Geschäftsgesellschaft, die es sie gibt, die Erwerbsarbeit, die Unternehmer, die Erwerbsarbeit einsetzen, das hat irgendwie auch zu gewährleisten, dass die Gesundheit, die dafür verschlissen wird und die dafür nötig ist, wiederhergestellt wird, dann kann man den Gedanken auch umdrehen und sagen, dann ist Volksgesundheit auch dafür da. Ist da nicht was dran, wenn man sich das so überlegt? Deswegen würde ich nicht sagen, wenn der Staat sagt, er macht von der... Er macht nichts davon abhängig, was einer individuell leistet und ob er dann eine Betreuung verdient hat. Ja, das macht er nicht. Er zählt auch nicht nach. Er zählt auch nicht nach, wie viel Arbeitskräfte seine Unternehmer brauchen oder irgend sowas, sondern der Standpunkt ist viel allgemeiner. Aber klar, Volksgesundheit, die hat natürlich, führt das da zu sein, worum es ihm in seiner Gesellschaft geht, nämlich um das Wachstum des Kapitals.
Ja, das ist jetzt noch nicht der Schluss. Das Titina hat was anderes behauptet vorhin. Dass ich deswegen die ganze Ausführung am Anfang mit der Privatperson, die konkurriert, deren Interesse gesund zu sein, weil in ihrer Konkurrenz der Verschleiß der Gesundheit das Mittel ist. Dieses Interesse an Gesundheit, das anerkennt der Staat bei jedem und anerkennt auch, dass die Leute selber nicht in der Lage sind, die Mittel aufzubringen, sich ihre Gesundheit leisten zu können. Diesem Interesse sagt er, das anerkenne ich und das muss sein und dafür wird er dann tätig.
Das müsst ihr gar nicht gegeneinander halten. Ne? Ich sage es nochmal, wie ich es formuliert habe, so organisiert der Staat Volksgesundheit als private Versorgung des Einzelnen hinsichtlich der Wirkungen, die, Anführungszeichen, das Leben in dieser Gesellschaft mit sich bringt und sichert sich so die Arbeits- und Lebensleistungen seines Volks, auf die er scharf ist. Das ist die Art und Weise, wie er dieses, er will es halt benutzen, wie er das herstellt, wo dieses Benutzen gar nicht mehr auftaucht. Der Nutzen taucht nicht auf und ist genau der Zweck.
Weiß ich genau, ob dein Gedanke nicht war, dass durch die Art der Finanzierung, nämlich über den Lohn, nicht doch dann eine Einschränkung der Versorgung stattfindet. Ob das der Gedanke war. Und so fände ich ihn nicht richtig.
Nee, so ist er falsch, weil es gibt natürlich einen Zusammenhang. Jetzt, im Moment haben die ein Schweinegeld. Ne? Die Rentenkasse, die Krankenkassen, ne? weil die Einnahmen über die Kassenbeiträge ziemlich knackig sind. Zugleich reicht es immer nicht. Und zwar deswegen, weil die Medizin sagt, Mensch, da haben wir neue Methoden, da haben wir neue Medikamente und. So, verstehst, wenn jetzt Krise ist und es kommt weniger Geld rein, ja, dann muss man sich genauso wieder Gedanken machen, wie geht man damit um, wir haben weniger Mittel zur Verfügung. Also muss man überlegen, wo dreht man jetzt? Tut man den Beitragssatz raufsetzen? Geht auch. Ne? Oder muss man wieder dran drehen? Ja, Ärztehonorare, kann man da dran drehen? Ne? Privatversicherung, alte Geschichte von der SPD zu sagen, ja, die Privaten, die Beamten und so, die tragen überhaupt nicht dazu bei, also bitteschön, tun wir die auch zur Kasse bitten, haben wir gleich wieder kräftig mehr Geld. Das ist eine Dauerdiskussion. Aber in dem Sinne, dass deswegen eine Maßnahme nicht stattfindet, so unmittelbar gibt es das nicht, weil es den Zusammenhang so unmittelbar nicht gibt.
Falls nicht als Kalkulation einfach so.
Ja.
Also natürlich, wenn du jetzt an sowas wie Griechenland denkst, ne? ein Land, das hat auch ein allgemeines Gesundheitswesen, kommt dann in eine Krise und dann erfährt man mit einmal, tatsächlich in so etwas wie ein griechisches Krankenhaus möchte man auf dem Höhepunkt der Krise nicht eingeliefert werden, weil da steht es mit der Versorgung schlecht, ne? Natürlich ist das, was der Staat sich vornimmt, er behandelt alle gleichermaßen nach den Mitteln, die zur Verfügung stehen, und jedermann soll, der einen Unfall hat, auch behandelt werden. Das ist damit nicht durchgestrichen, dass die Grundlage, auf der er beruht, nämlich die Wirtschaftsleistung seiner kapitalistischen Wirtschaft in diesem Land, muss das auch erbringen. Dass er darauf dann auch bezieht, was überhaupt ausgeliefert wird an, Arzneimitteln und Mitteln für die Versorgung. Nur die Umdrehung, die bei dir drin war, ne, die Abstraktion von jeder, wie sagt man, von jeder Lage, bist du ein Säugling, bist du ein Greis, bist du eine Frau, bist du ein Mann, bist du beschäftigt oder bist du unbeschäftigt? Das ist ja nicht die Einführung, die man dann in Griechenland zum Beispiel merkt. Die sagen dann nicht mit einmal, nur Beschäftigte oder nur Staatsbedienstete kriegen noch Pflaster oder eine Blinddarmoperation, sondern dann...
Die Triage, die dann vorgenommen wird, die geht genau nach medizinisch notwendig. Da ist ein Notfall, da müssen wir schauen, dass wir den versorgen, und der andere... Wo es nicht so notwendig ist, der wird halt liegen gelassen und kriegt kein Medikament. Ja, aber das sind doch medizinische Gesichtspunkte. Der sagt doch nicht, der hat sich ein Bein gebrochen, was ist denn das? Das ist ein Rentner, den lassen wir liegen. Also das, bei aller Ekelhaftigkeit der Ärzte, aber das kann man ihnen nicht vorhalten.
In England gibt es schon, ja, da gibt es diese Gesichtspunkte, dass ab einem bestimmten Alter bestimmte OP-Tage nicht bezahlt werden. Und man kommt aus dem gleichen, also ich sage mal, die Übergänge sind drin, das ist jetzt natürlich auch, soll man sagen, abhängig von dem, was Gesundheitssystem doch, ja, finanziert wird.
Aber wir wollten ja unseres erklären.
Wie
Ja, okay. Funktionieren wir so anders.
Aber ich glaube, das war erstmal ein Unterschied, weil ich habe so das Gefühl, du willst so den Klassencharakter rauskriegen an dieser Medizin und sagst, naja, das Ganze ist doch beschissen und beschränkt, weil die Proleten müssen selber bezahlen.
Nein, das ist nicht meine Aussage.
Bitte?
Nein, das ist nicht meine Aussage.
Da habe ich verstanden.
Nee, überhaupt nicht.
Aber weißt du, der Unterschied, auf den du zielst, ne, der macht etwas anderes auf. Tatsächlich, nicht alle kapitalistischen Staaten, vorhin wurde Obamacare ja gerade erwähnt, nicht alle kapitalistischen Staaten organisieren das Gesundheitswesen gleich. Also gerade diese größte Nation, da hat man mit Obamacare ja gerade eine Einführung, also eine Neuerung gehabt, dass weite Teile, die überhaupt keinen Zugriff hatten, auf bestimmte medizinische Leistungen, die überhaupt erhalten sollten. Also hat sich dieser Staat so dazu gestellt, dass tatsächlich ein wenig die Tüchtigkeit der amerikanischen Bürger dann auch dafür sorgen muss, dass sie sich Medizin leisten können. Das wäre eine andere Frage, wie man das erklärt. Aber wir hatten ja hier das Thema, die Art, die wir aus Deutschland und im Allgemeinen auch Europa kennen, der macht gerade nicht den Unterschied, ne, dass man die Leistung der Medizin überhaupt nicht bekommt. Und übrigens in den USA, die Notversorgungskliniken dürfen auch keinen abnehmen.
Jetzt mal jenseits der Frage, wie es wo auf der Welt aussieht. Die entscheidende Aussage, die, glaube ich, relativ am Anfang getroffen worden ist, müsste ich mal fragen, ob du die zurücknehmen willst. Das gesagt worden ist, die entscheidende Leistung des Gesundheitswesens besteht nicht im Vorenthalten von medizinischer Versorgung, sondern gerade im Verabreichen der medizinischen Versorgung und der Definition quasi des leidenden Patienten und gelten zu lassen, dass es jetzt um den geht. Gerade dadurch wird doch die Leistung des Gesundheitswesens, ich sag mal, für die Konkurrenzgesellschaft, für die Klassengesellschaft hergestellt. Dass dann am Ende, wenn man dann bei der Frage der Finanzierung ist, wie es ja gesagt worden ist, noch das eine oder andere passiert, mag ja sein. Aber das, finde ich, darf nicht dazu führen, dass wir diesen Gedanken, diesen wesentlichen Gedanken zurücknehmen, der eigentlich heute Abend, soweit ich das sehe, im Zentrum gestanden ist. Weil sonst würde man sagen, naja, gerade durch das Vorenthalten, dass wir bestimmten Leiden, man kennt ja den Ausdruck auch Klassenmedizin, ne? Das kriegen nur diejenigen, die Geld haben. Merkst du aber doch an allem, gerade an den Diskussionen über die Kosten des Gesundheitswesens, merkst du, dass das gar nicht der Standpunkt ist. Und darin steckt auch die Leistung für die Gesellschaft drin.
Ja, der Staat, der guckt ja nicht auf die Klasse in dem Sinne, sondern er guckt auf sein Volk. Das ist nochmal ein anderer Gesichtspunkt. Und also ich würde noch einen Schluss daraus ziehen, dass diese Volksgesundheit in dem Sinne, jetzt mal unabhängig von den Varianten, wie es organisiert ist, dass das mit sich variable
ist.
Dass das eine sehr variable Angelegenheit ist, diese Volksgesundheit.
Nein, das musst du am Doktor sagen. Wenn der den Patienten im Sprechzimmer hat, dann sagst du, variable, also was soll man sich da denken, verstehst? Variable Leistung, was ist denn das? Ist der Hausarzt, den du hast seit 20 Jahren, sagt der immer zu was Verschiedenem, das ist gesund oder das ist krank? Das stimmt doch nicht.
Das ist jetzt ein Problem, die Kindwissen an der Sache vorbeigeht, das würde ich natürlich nicht sagen. Aber inwieweit da welche Kosten mit welchem Aufwand betrieben werden und wer denn zu leisten hat, das ist doch immer genau diese Verhandlungsgeschichte, die auch politisch definiert und bestimmt
wird. Aber du hast gesagt,
es gibt doch eine Reform nach der Ehe.
Ja. Aber du hast gesagt, Volksgesundheit ist relativ. Das ist immer eine Definitionsfrage. Und da wollte ich jetzt wollte ja gar nicht so böse sein. Ich wollte einfach nur sagen, wie soll denn das aussehen? Natürlich überlegt der sich, haben wir jetzt, der hat jetzt ein Schädel-Hirn-Trauma, was haben wir da zur Verfügung an Untersuchungsmethoden? Ne? Ja, klar, sagt er dann, das ist aber schon teuer. Wenn ich jetzt schon den fünften zum MRT schicke, dann tut mir die Kasse eins auf den Deckel geben und womöglich kriege ich einen Regress. Ja, dann überlegt er aber dann auch wieder nach medizinischer Notwendigkeit an dem Patienten entlang. Naja, vielleicht kann man es bei dem, weil die Symptomatik ist nicht so, dass man da gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen muss, kann man da noch einen Tag abwarten. Das ist aber keine andere Definition von Volksgesundheit. So sehe ich das jedenfalls.
Ich meine, dass es halt früher nicht so war, da finde ich das historisch gesehen, 1900 war natürlich klar, da gab es die Medizin, die es gab.
Soll er selber sagen, was er meint.
Und das System ist dann aus den Selbsthilfekassen und Versicherungen, Rentenkassen, das ist ja alles Selbsthilfeorganisation, genossenschaftlich geworden.
Ja.
Und dann wurde das privatisiert im Laufe der Zeit. Und deswegen werden heute im bürgerlich-kapitalistischen Gesundheitssystem auch Rentner und Arbeitslose und sonstige Unfälle und chronisch kranke Leute auch mit durchgeschleppt, in Anführungszeichen, weil daran natürlich auch wiederum die Ärzte und die Pharmaindustrie verdienen. Und das ist
das früher nicht so gewesen. Ich wollte nochmal das unterstützen, was der Karl-Heinz gesagt hat. Wirklich diesen Hinweis darauf, dass diese Kritik, wie du es auch immer gemeint hast, aber die geht schon in die Richtung der Vorenthaltung von Leistungen. Und das ist schon der Gesundheitsidealismus, den wir wirklich zum Gegenstand hatten, als das ist falsch. Gesund leben ist falsch. Das als Zweck zu haben, ist ein Resultat dieser Gesellschaft. Das ist kein Zweck. Die Bedingung der Existenz als Zweck zu haben, da hast du überhaupt gar nichts.
Dagegen richtet sich der Gedanke überhaupt nicht.
Doch, der geht schon auf ungenügend.
Nein, weil ich hab jetzt nicht gesagt, da ist Vorenthalten der Zweck, sondern in dem es gibt, wenn es die Benutzung der Kasse hergibt, ja, davon wird es ja abhängig gemacht. Dann muss man schon mal festhalten, dann ist es kein allgemeiner Standpunkt der Versorgung mehr. Ob dessen enthalten oder vorenthalten bedeutet oder nicht, ne, das sieht man dann auch wie entlang der Konjunkturen, die das hat und die Tendenz, dass da eine Reform die andere jagt und immer eine Kürzung. Also schon ein Vorenthalten.
Aber schau, wenn rauskommt, die Leute, wenn man ihren Lohn teilverstaatlicht und paritätisch das Gesundheitswesen organisiert, wenn dabei die etwas betrübliche Diagnose rauskommt, die Leute verdienen immer zu wenig dafür, als dass das dafür ausreichen würde. Dann zuckt der Staat nicht mit den Schultern und sagt, dann ist es halt so. Sondern dann sagt er, das ist ein Problem, was er angehen muss und will. Insofern stimmt der Schluss nicht, wie du ihn machst.
Ich würde deinen Gedanken genau umdrehen und sagen, der Staat stellt sich auf den Standpunkt, dass der Lohn in Form der Krankenversicherung das erbringen muss, dass eine allgemeine medizinische Versorgung flächendeckend stattfindet. Kannst du genauso gut rumdrehen und du denkst genau umgekehrt und sagst, weil es der Lohn ist, muss es wenig sein. Nein, der Lohn muss es hergeben.
Nein, wenn er nicht deswegen muss es wenig sein, das sind die Aussagen. Sondern dass das an die Benutzung der Klasse gekoppelt ist, wie ihre medizinische Versorgung aussieht.
Also ich lese da mal ein Zitat des Bundesministeriums für Gesundheit vor. Die Reform des Gesundheitssystems ist eine der wichtigsten Aufgaben des Ministeriums. Ziel ist es, die Qualität des Gesundheitssystems weiterzuentwickeln, die Interessen der Patientinnen und Patienten zu stärken, die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten und die Beitragssätze zu stabilisieren. Ein weiterer Schwerpunkt des Ministeriums im Gesundheitsbereich ist der Gesundheitsschutz, die Krankheitsbekämpfung und die Biomedizin. Ja, es ist dauernd im Kopf als die Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Und wenn weniger Geld da ist, dann muss man sich wieder neue Gedanken machen.
Der Staat ist nicht damit fertig, dass er sagt, er besteht jetzt drauf, dass der Lohn das herzugeben hat. Und dann gibt er halt genau das her, was er hergibt und fertig. Wenn du sagst, es gibt diese Kopplung da dran, dann ist für den Staat die Sache damit nicht erledigt, sondern dann tut sich damit überhaupt das ganze Feld an Politik auf, dass er da ständig dran rumzuschrauben hat.
Ja, indem man immer wieder neu sagt, ist es wirtschaftlich, dass wir so viele MRTs haben im Land.
Ja, oder brauchen wir so viele Kliniken?
Ja, genau, ganz genau.
Du hast ja auch genommen, dass das Geld nicht da ist. Ich dachte, also machen wir einfach, wir streichen einfach 20% Kliniken, sondern er gibt diesen Auftrag doch an die Medizin zurück, war das Argument. Die müssen dann entscheiden, was medizinisch notwendig ist auf der Grundlage und was nicht. Und danach entscheidet er und sagt nicht, zumindest haben wir das hier bisher nicht, dass er sagt, überall werden jetzt einfach 30% von den Einrichtungen gestrichen.
Nein, aber indem man eben die Wirtschaftlichkeit zur Aufgabe macht, sorgt er dafür. Also das ist kein.
Nein, du musst die Wirtschaftlichkeit und die medizinische Notwendigkeit als zwei Kriterien haben. Der sagt, brauchen wir denn die so viel Krankenhausbetten? Das sind doch immer welche frei. Brauchen wir denn in dem Kreis, in der Kreisstadt noch ein Krankenhaus? Tun wir doch eine ordentliche Hubschrauberversorgung einrichten, die auch nicht billig ist, aber das ist wirtschaftlicher, als ein ganzes Krankenhaus dort zu haben. Und dann werden die Hubschrauber, die werden hindirigiert, dass sie ganz schnell das in die Großstadt bringen, den Kranken. Die medizinische Notwendigkeit, kann man die auch wirtschaftlicher haben. Und das ist ein Dauerstreit. Das, was der Herr Heinz gesagt hat, das ist dauernd dieses Hin und Her. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Patient, Arzt, Gesundheitswesen, Krankenkassen, Lobbyverbände, Pharmaindustrie, alle ziehen's und zerren's. Ja. Arbeitgeber, Gewerkschaften.
Ja, sogar auf Basis dieser hergestellten Zahlungsfähigkeit die Absonderlichkeit, dass dann plötzlich der Gedanke aufkommt, da werden medizinische Leistungen verabreicht und Operationen gemacht, damit ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten kann. Und er stellt aber die hergestellte Zahlungsfähigkeit, sonst gäbe es das nicht. Und plötzlich gibt es wieder die Gegenbewegung, dann muss man wieder sagen, naja, Moment mal, muss man halt an der Stelle bremsen. Aber weil du immer nur so in die Richtung denkst, da wird was vorenthalten, da wird was eingeschränkt. In diesem Geflecht, ja, diesem Dreiecksfeld, das steht, glaube ich, in diesem Buch drin, da gibt es tatsächlich die Absonderlichkeiten und immer erneuten Reform- und Korrekturbedarf. Aber da darfst du nicht eine Seite weglassen.
Der Gröhe, auch ein Zitat, wie in nur wenigen Ländern weltweit steht bei uns Spitzenmedizin im Bedarfsfall unabhängig vom Geldbeutel zur Verfügung. Und das ist keine blöde Tour von dem. Also Heuchelei oder Lüge oder sowas. Das will er haben.
Ich will nochmal gerade zurück. Du hast nicht verstanden, das wollte man nicht richtig verstanden hatte.
Lauter, kannst du ein bisschen lauter werden?
Ja, du hattest gesagt, der Staat, der streicht nicht einfach Krankenhäuser weg, ja. Sondern der hat dann irgendwelche, also der hat dann ein bestimmtes Budget zur Hand und dann sagt er der Medizin in gewisser Weise, mit dem müsst ihr jetzt arbeiten können. Ja, also ihr müsst jetzt schauen, dass ihr mit dem quasi das Notwendige hinkriegt. Dass der, den ich sage, ihr dürft nicht mehr dies oder jenes machen, sondern er sagt, ihr habt folgende Menge zur Verfügung und jetzt schaut, dass ihr es damit hinkriegt. Und dann probieren die Mediziner sich halt daran zu orientieren, zu sagen, dann haben wir eben nur eine Radiologie in dem Umkreis von so und so vielen Kilometern und nicht 20.
Also Selbstverwaltung des Gesundheitssystems. Der Staat hat da keine Weisungsbefugnis. Und du darfst nicht immer runterbremsen denken. Die Doktors, die denken immer dran, wo kann man gutes Geschäft machen. Mehr. Schauen, dass sie es ausnützen. Und dann heißt es wieder, ja, aber das ist zu viel. Es geht nicht immer, alle denken nur immer, nicht nur immer ans Sparen, sondern die denken, wie kann ich zurechtkommen mit dem System.
Ja, das Argument ist nicht so gut, weil die konkurrieren dann untereinander um einen immer enger werdenden und kleiner werdenden Topf. Dann ist es nicht so, dass die Medizin jetzt weiter ihren, klar, die wollen ihren Reibach machen und dann haben sie ihre Lobbyvertreter da, wo das ausgekartet wird und dann heißt es halt, kriegen die Apparate Menschen wieder mehr oder kriegen die Fachärzte mehr oder die Hausärzte.
Eben. Dann werden die Augendruckmessungen gestrichen, weil die Augenärzte halt eine ziemlich geringe Position haben in dem Klüngelzeugs da.